Andi?
Arne?
Schnellfragerunde.
Okay.
Pass auf, ich habe jetzt ein paar Fragen.
Ja.
Ich habe drei im Kopf, vielleicht habe ich spontan noch eine vierte oder eine fünfte.
Okay, wow. Aber immerhin zu 60% vorbereitet, das muss man schon mal sagen.
Also ich finde das schon mal gar nicht schlecht.
Das ist nicht so schlecht.
Okay, pass auf. 20, 25 oder lieber 30 Grad?
25.
Mhm. Rot, weiß oder rosé?
Weiß.
Okay. Kölsch, helles oder herb?
Boah, gar kein Bier. Dann herb, glaube ich. Also damit zumindest irgendwie noch was schmeckt.
Hm. Bundesliga, EM oder WM?
Bundesliga. Immer. Hm.
Okay.
Ja?
Star Trek, Marvel oder was ganz anderes?
Star Trek.
Ja, das bist du leider raus. Wir müssen leider hier aufhören.
Ja, aber jetzt, Entschuldigung, was hast du denn erwartet? Soll ich dir die Fragen auch nochmal stellen? Also ich habe sie jetzt nicht, ich habe sie nicht mehr so, ich versuche mich mal zu erinnern. 20, 25 oder 30 Grad?
20.
Oha. Wein, Weib oder nein, Moment. Weiß, Rot oder Rosé?
Rosé trinke ich gerade.
Prost, möchte ich dir sagen. Ja? Mhm. Ich erzähle dir gleich, warum ich gerade keinen Alkohol trinke. Das ist ein ganz fieser Ton. Tut mir leid, Leute. Tut
mir sehr leid. SMR.
Moment, da war noch irgendwas mit Bundesliga, Bier. EM oder WM?
Ich fing gerade schon im EM-Hype, ja.
Okay, schön. Das schließt ja das eine nicht aus. Moment. Helles, dunkles oder gar kein Bier? Oder irgendwie so.
Helles. Okay. Ganz klar helles.
Verstehe. Und den Rest habe ich vergessen. Was war noch? Ach genau. Marvel, da. Star Trek oder ein ganz anderes Franchise?
Natürlich sage ich jetzt Marvel. Wobei wir ja heute über was ganz anderes reden. Aber dazu später mehr.
Oh, dazu später mehr. Zum Beispiel jetzt gleich.
Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisung für das MCU.
Willkommen zu Einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe im Normalfall, aber manchmal auch in den Zwischenzeiten für alles Mögliche. Eure Gebrauchsanweisung für das Leben. An der Gebrauchsanweisung heute.
Life Coach Orgassa.
Aha, hervorragend. Hast du einen TikTok-Channel? Ich frage wegen Vermarktung.
Kein Problem, kriege ich hin.
Und ich bin Andreas Dumm und ich freue mich sehr auf diese heutige Folge, denn wir werden tatsächlich nicht nur auf Community-Wünsche reagieren, sondern wir werden auch auf unsere eigenen Wünsche reagieren und witzigerweise matchen unsere eigenen Wünsche mit Community-Wünschen. Ist das nicht toll?
Es ist ein Traum. Es ist, als wir Weihnachten, Ostern und Silvester an einem Tag.
Das ist ganz hervorragend. Also ihr habt es schon im Titel dieser Episode gelesen. Wir werden heute über Top 5 Filme sprechen und wir haben beide eine Top 5 Filmliste entworfen, damit ihr uns noch so ein bisschen näher kennenlernt, ne? Damit ihr mal so kennenlernt, was wir denn so für Typen sind. So. Und
was hier für Honks sitzen.
Genau. Was sitzen hier eigentlich für Honks? Und ich habe mir wirklich, also ich habe mir da ordentlich Gedanken zu gemacht, was denn meine Top 5 Filme sind. Über alle Genres hinweg, das ist sehr, sehr schwierig. Eine sehr, sehr schwierige, quasi unlösbare Aufgabe. Ich habe mich ihr gestellt, du auch. Ich muss sagen, ich habe vorher noch 5 Honorable Mentions, so, aber die da nur kurz der Titel und dann gehen wir auf diese Top 5 ein. Ja.
Du bist schon so tief drin, ja?
Na, ich wollte nur kurz erzählen, was wir heute in dieser Folge machen. Wir können jetzt über alles andere auch noch reden, aber das ist das, was wir in dieser Folge machen. Also wenn ihr das nicht hören wollt, dann...
Du müsstest jetzt aber wenigstens dann jetzt nochmal erklären, für alle, das ist ja Erwartungsmanagement. Ich habe sehr viel in meinem Beruf auch mit Erwartungsmanagement zu tun.
Ja.
Liebe Leute, Erwartungsmanagement, also wenn ihr heute großartigen, sehr intensiven, deepen Marvel-Content wollt,
ja,
ist es...
Dann hört Ren Kühn.
Dann hört vielleicht jetzt Ren Kühn. Weil wir heute wirklich eine Sonderfolge machen, die, ja, wenn überhaupt nur über Umwege was, weil ich habe auf jeden Fall was, wo man vielleicht nochmal einen Connex ziehen kann, aber es wird heute nicht um ein Marvel- oder MCU-Produkt an sich gehen, denn wir besprechen heute tatsächlich vor allem, es stimmt nicht ganz, weil wir machen gleich noch Feedback und das Feedback hat wiederum mit der letzten Folge, die wir ja besprochen haben bei X-Men 97, aber wir werden heute sonst nicht über Marvel groß reden oder das MCU und das liegt daran, weil uns Wünsche erreicht haben, das musst du nochmal erklären, dass wir das machen, was wir heute machen.
Genau, ich saß in der Bahn, dazu später mehr übrigens im Feedback, ich saß in der Bahn habe so einen Fragensticker hier gepostet, wie man das halt in der Bahn so macht. Ne? Also man macht das ja in der Bahn. Ne? In der Bahn muss man Fragensticker posten, so will es das Gesetz. Und dann wurde mir geantwortet, mach doch bitte mal eine Top-5-Liste von Filmen, die für euch Lieblingsfilme aller Zeiten, also nicht die besten Filme, das ist nicht der Plan, sondern eure Lieblingsfilme, eure Top-5-Lieblingsfilme. Und
ach so.
Ah, du hast die besten Filme, da kann ich auch auf Moviepilot oder IMDb gehen oder sowas.
Oh, nein, Shawshank Redemption. Nein, ich sag gleich, was ich habe. Ich habe es noch ein bisschen anders.
Okay, ich bin gespannt. Ja, ich habe auch ein bisschen uminterpretiert noch, genau. Und dann haben wir gedacht, das ist eigentlich cool. Da haben wir eigentlich Bock drauf. Ich krieg meinen Rasenmäher nicht zurückfahren. Das ist wirklich. Ah doch, jetzt möchte er zurückfahren. Obwohl, jetzt sind es auch nur noch 2 Minuten, man hört ihn nicht. Ich lasse ihn noch
weiter. Wie ich so einen Wischroboter habe, der durch die Wohnung fährt, hast du einen Rasenmäher, der alleine durch den Garten fährt.
Richtig, genau. Ich habe einen Rasenmäher.
Was ist das für einer? Musst du so, liebe Leute, das ist jetzt gerade wichtiger Handwerker-Talk, musst du dann so Kabel da ziehen, dass der nicht irgendwie über eine, oder weißt du das GPS-mäßig eh schon, wo er ist?
Ja, genau, GPS ist, glaube ich, das Stichwort, beziehungsweise es gibt noch 2 andere Satelliten, also das ist tatsächlich ein satellitengesteuertes Gerät, ne, der durch meine Landschaften hier fährt und es steuert mit mehreren Satelliten und ich musste deswegen kein Kabel legen. Du musst dann einmal, wie so ein ferngesteuertes Auto, dieses Ding an den Rasenkanten an der Seite entlang fahren, quasi mit deinem Handy, so kannst du steuern, vorne und zur Seite und sowas. Und dann hat der quasi eine Zone und diese Zone, die kannst du dann entweder periodisch mähen lassen oder du sagst, okay, mähe die bitte jetzt. Genau, und ich habe jetzt tatsächlich, wir haben heute mal, wir nehmen jetzt sehr, sehr kurz vor, sehr, sehr kurz vor Release dieser Folge auf. Und es ist ja ein sehr, sehr warmer Tag heute. Deswegen habe ich jetzt tatsächlich mal die Chance genutzt, dass es mal nicht extrem regnet, sondern jetzt extrem warm ist einfach. Und deswegen fährt gerade dieser Rasenmäherroboter. Aber es ist jetzt eh relativ spät und abends sollte nicht mehr fahren, weil dann kommen die kleinen Tierchen raus und dann werden die geköpft. Und das will niemand. So.
Nein, das will niemand. Und das Schöne ist ja, du machst quasi automatische Gartenarbeit. Ich habe heute Handgartenarbeit gemacht. Ich habe Blumen gepflanzt.
Ah ja, schön.
Am späten Abend, bevor wir jetzt aufzeichnen, ja. Und Gartenteile umgegraben.
Was hast du für Blumen gepflanzt?
Ich glaube Hortensien, kann das sein? Meine Frau hat die da hingestellt.
Hortensien,
ich
habe
die eingepflanzt.
Aber hier haben wir auch noch eine stehen. Der Ü40-Talk, das ist ganz großartig. Wir pflanzen Blumen. Ich habe auch die Hecke geschnitten auch noch. Also ich habe auch noch Hand.
Ich habe den Rasen per Hand gemäht.
Ne? Per Hand gemäht? Hast du so eine kleine Schere für so einen Wimbledon-Rasen?
Nein, ich habe das Gerät noch selber über den Rasen gezogen.
Aber es ist schon elektrisch, ja?
Es ist elektrisch, es ist elektrisch und es ist, das fährt schon selbst. Also wenn ich dann so, also ich kann dann so, ne, ich muss nicht schieben, es läuft von selbst quasi, glaube ich.
Du musst nicht schieben?
Nee, sitzt wenn du ich drauf? Das so hoch. Nein, aber das hat so eine Selbst, also wie heißt denn das? Also das
ein hat Antrieb. So
einen Vorwärtsdrang.
Es hat einen Antrieb.
Ja.
Du drückst da so einen Hebel runter, dann hat es einen Antrieb und dann läufst du quasi entspannt dahinter.
Ja, es hat ein genau, ich glaube, du musst nur nach rechts und links dann dafür sorgen, dass ich irgendwann wieder umdrehe.
Verstehe. Ist bei 30 Grad aber trotzdem schwierig. So, ne? Also es ist schweißtreibend.
Es ist vor allem sehr staubig.
Staubig?
So, okay. Ich möchte, bevor wir gleich ins ja, was denn?
Das ist gut, es ist staubig.
Wenn, wenn wir gleich jetzt anfangen mit dem Feedback, ja, um dann noch ein bisschen die Marvel-Kurve wieder zu kriegen heute, möchte ich eines auch vorweg sagen, weil wir es ja auch im Cold Open hatten. EM, ne, ich bin ja into it.
Ja.
Und ich versuche ja immer noch Tickets zu bekommen. Weil ich ja wirklich, also ich habe jetzt hier schon einiges erlebt mit Schotten und mit anderen Menschen.
Aber Entschuldigung, jetzt muss ich mal sagen, du kaufst dir mehrere Tickets für Taylor Swift. Wie teuer kann so EM-Tickets auf dem Schwarzmarkt sein? Also du wirst
das ja ist, es geht ja nicht
die
so
Augen
einfach.
Schwarzmarkt angucken
geht, ich was. Möchte erstens Schwarzmarkt nicht unterstützen und zweitens geht es ja auch nicht so, weil die Karten sind ja wirklich so maximal über mehrere Methoden irgendwie safe. Deswegen will ich mich gar nicht darauf einlassen. So, und es gibt ja ein Resale-Portal und ich gucke da auch immer drauf und versuche das irgendwie hinzukriegen. Und ich aber bin dann doch zu geizig, irgendwie für so ein Ticket für 1 Euro auszugeben. Und ja, aber ich habe es noch nicht hingekriegt. Ich möchte diese Aufzeichnung nutzen. Liebe Freunde des guten Einfach-Marvel-Podcasts, wie damals bei Taylor Swift, möchte ich jetzt nochmal hier in die Runde ich möchte an euch appellieren. Wir, die wir gemeinsam hier schon durch so viele tolle Folgen, durch dick und dünn gegangen sind, gemeinsam, falls einer von euch da draußen irgendwo ein Ticket hat mit einem Freundeskreis und einer springt ab, ja, und er sagt, hey, wir hätten noch jemanden gern dabei, der bringt Stimmung mit, Popcorn, keine Ahnung, ja, Fußball-Fachexpertise, zumindest für manche EM-Länder. Ich komme, egal wo, egal wann, sagt mir nur früh genug Bescheid und ich bin dabei. Ich zahle auch.
Ja, das ist ja das Mindeste. Wenn wir gerade dabei sind, ich hätte gerne einen Pony.
Oh, ich möchte unbedingt ein Spiel im Stadion sehen.
Ja, aber EM, also ich meine, das ist ja auch, also ja, da ist jetzt teilweise ganz gute Stimmung irgendwie, aber ja, Bundesliga ist doch geiler.
Die ist auch schön, ja. Aber so, ich mag das. Ich mag das wirklich mit den verschiedenen Kulturen, mit den verschiedenen Fangruppen aus den verschiedenen Ländern. Und das ist, ich mag das gerade hier in Köln. Und ich bin geprägt von den Schotten. Ich habe sehr getrauert, dass die jetzt rausgeflogen sind. Freue mich aber natürlich umso mehr, dass wir auf jeden Fall schon mal im Achtelfinale stehen. Und ja, mal sehen, wie es weitergeht. Ich hoffe noch, ich werde weiter alles dran tun und ich hoffe, ihr helft mir jetzt, alle Hörerinnen und Hörer, dass ich irgendwie noch in eines dieser WM-Stadien komme.
Ja, also ich...
EM, nicht WM.
Ja, WM, es waren ja auch mal WM-Stadien, ne? Also die meisten von denen, ich glaube sogar alle waren WM-Stadien der WM 2006. Das stimmt. Ich gönne es dir sehr. Ich würde es dir sehr gönnen, dass du es noch schaffst, in dieses Stadion zu kommen. Ich mag die EM ja auch. Ich gucke da auch, also wenn ich Zeit habe, gucke ich irgendwie die Spiele. Wobei, jetzt gerade ist ja die neue Game of Thrones Serie, die hat angefangen, ne? House of the Dragon. Und gestern Abend hatte ich das Gefühl, guckst du jetzt hier irgendwie Portugiesien oder guckst du hier die zweite Folge von House of the Dragon? Und dann habe ich tatsächlich gedacht, naja, lieber Drachen als Ronaldo.
Das würde ich sogar unterschreiben.
Also es war wirklich, also House of the Dragon gefällt mir wieder sehr, sehr gut. Also ich hab sehr, sehr viel Spaß an diesem Universum. Ja. Und auch an dieser Serie.
Ich möchte übrigens anmerken, dass ja heute Abend, während wir aufzeichnen, parallel im Kölner Stadion das Spiel, glaube ich, England gegen Serbien, kann das sein, stattfindet. Und zumindest aber die Engländer sind in Town. Und ich möchte das einfach nur sagen, dass ich ja eigentlich jetzt hier ein weiteres EM-Spiel-Highlight in der Kölner Innenstadt verpasse, weil es ist bisher immer lustig hier.
Naja, dann müssen wir gucken, ob du vielleicht noch gleich die zweite Halbzeit mitbekommst. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir doch jetzt mal in unsere erste Rubrik. Danach können wir immer noch Geplänkel machen, wenn du noch irgendwas hast. Aber
ich habe nichts mehr.
Unsere erste Rubrik.
Mach noch ein bisschen weiter Werbung für EM-Ticket für Arne. Was für ein generischer Plot.
Wir gehen in folgende Rubrik.
Ey du, sag mal, Was ist denn deine Meinung?
Feedback.
Alle wach. Alle wach.
Ja. Das wird aber noch ausgemastert hier. Also das ist alles kein Problem. Feedback, genau. Es haben einige Leute von euch kommentiert, aber ehrlicherweise, es waren nicht besonders viele. Weil ehrlicherweise glaube ich, dass die meisten, die X-Men 97 gesehen haben, das 3 Wochen später schon wieder vergessen haben. Zumindest sind das mehrere Leute, die mir das gesagt haben. Ach so, ihr habt X-Men 97? Stimmt, die ist ja eben erst so, ich weiß gar nichts mehr.
Das war ja, so ein bisschen. Aber ich glaube, dass die, die das wirklich gemocht haben und die sehr intuit sind, die haben die Folgen bewusst übersprungen, als wir sie angefangen haben zu besprechen, weil sie so sehr intuit sind, dass sie, dass wir nicht die Tiefe, die Liebe mitbringen, die sie gern gehört hätten.
Das kann sein. Und Agent Coulson sagt auch nochmal was dazu und auch zu dieser guten Bewertung auf Rotten Tomatoes. Er meint, ja, es war von vornherein klar kommuniziert, für welche Zielgruppe produziert wurde. Die Leute der Zielgruppe haben sich die Serie angeguckt und dann für sehr gut befunden, was natürlich alle freuen kann. Die anderen Leute haben sich das gar nicht erst gegeben und dementsprechend auch nicht negativ bewertet. Das kann man für andere Filme nicht behaupten, da zwar alle Filme Superheldenfilme sind, aber auch noch in andere Richtungen gehen, zum Beispiel Ant-Man, Heist-Film, Cap 2, Spionage-Thriller und so weiter. Da können dann manche nicht abgeholt werden. Bin auch gespannt auf Deadpool jetzt. Da erwarte ich einen ähnlichen Effekt wie jetzt bei X-Men 97, weil die Erwartungshaltung klar ist. Natürlich muss der Film dann allerdings noch überzeugen. Ja.
Wobei, wenn das die Richtlinie für Deadpool wäre jetzt, dann, also sie gehen ja alle davon aus, dass das ein Überflieger wird. Und also ist so viel wie gerade im Hintergrund da die auch so die subversive Werbekampagne gerührt wird, so von irgendwelchen anderen wichtigen Regisseuren oder tollen Schauspielern und Schauspielern, die irgendwie immer Schnipsel gesehen und sagen, dann irgendwie, das ist das Beste, was man jetzt überhaupt je gesehen hätte. Der versucht ja schon, alle abzugreifen. Und wenn der dann eine reine Zitateschlacht auch wird, boah, dann kann es auch nach hinten losgehen.
Aber ich glaube, dass das die Erwartungshaltung ist, die Agent Coulson hier zumindest meint. Also, dass Deadpool 3 tatsächlich eine Fortsetzung von Deadpool 2 ist und dazu auch noch irgendwie Sidekick Wolverine kommt.
Okay, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob dann die Erwartungshaltung, dass das Ding abräumt und unfassbar viele Menschen in die Kinos locken wird. Und damit ja, also das Ziel ist ja, die Milliarde endlich mal wieder zu knacken. Bin gespannt.
Ja, ich auch. So.
Ob das klappt.
Wir haben aber auch noch zum Beispiel die Besserwisserin, die mit ihrer Tochter zusammen die alten X-Men-Staffeln versucht hat zu gucken, um so ein wenig den Hype um die neuen Folgen zu verstehen. Beim ersten Schauen, sagt sie, ging es mir wie euch. Ich wusste echt nicht mehr, wer ist. Ganz im Gegensatz zu meiner 12-Jährigen übrigens, die eventuell auch mehr das Alter dafür hat. Manche Folgen der alten Serien sind ganz, ganz schrecklich, andere erstaunlich unterhaltsam. Als Fan der X-Men-Filme ist es für mich vor allen Dingen schwierig, mit dem doch ziemlich machtlosen Professor X zurechtzukommen. Zudem sind Cerebrus-Fähigkeiten gefühlt jedes Mal anders und es kommt viel zu wenig Magneto vor. Dennoch ein netter Zwischensnack im sonstigen Stress des House of the Dragon, Rewatches, Dark Matter und bald ja einer neuen Staffel Prodigy und natürlich des dauernden Fußballs. Und nein, Bayern hat noch lange keine Ferien. Besserwisserin, ich fühle dich. Wir haben ja auch noch lange keine Ferien. Das sind noch 9 Tage, 8 Tage Schule. Auch der Stress um House of the Dragon verstehe ich sehr, sehr gut. Außerdem Prodigy muss ja auch noch besprochen werden von einem Partner-Podcast, der da heißt Discovery Panel. Discover Star Trek. Wer ist eigentlich Cerebros?
Weiter, überspiel es einfach.
Okay, gut. Aber vielen Dank auf jeden Fall für dieses Feedback. Jackie Creed sagt, naja, jetzt zu X-Men, die Serie fand ich jetzt nicht so toll. Ich bin einfach kein X-Men-Fan, also von mir bekommt die Serie eine 4.
Schön.
Ja, da waren wir ja netter.
Klare Kante.
Ja, wir haben gesagt, wir sind auch keine X-Men-Fan. Aber trotzdem erkennen wir, dass diese Serie genau das tut, was sie tun möchte. Und als das ist sie dann auch nicht so schlecht. Und deswegen waren wir ja so ein bisschen ausgeglichener. Ja.
Dafür wurden wir ja kritisiert.
Ja, auch, genau. Also erstmal, Melanie sagt, bei der Serie bin ich überhaupt nicht richtig reingekommen. Wahrscheinlich hätte ich die ursprünglichen Staffeln sehen müssen, um alles zu verstehen. Aber ehrlich gesagt, so sehr interessieren mich die X-Men auch wieder nicht. Alles in allem kann ich leider auch nur eine 4 geben. Rocket Raccoon sagt bezüglich der guten Bewertung für die X-Men-Serie hat Agent Coulson schon genau das geschrieben, was ich auch sagen wollte. Es ist schön, dass die Serie ihr Publikum gefunden hat und dort so gut ankommt, aber man sollte daraus nicht schließen, dass alle MCU-Fans nur noch solche Projekte haben möchte. Die, die es interessiert haben, es einfach nicht geguckt und das dürften einige sein. Und da habe ich so ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, dass Marvel jetzt sagt, naja, geil, Retro funktioniert super. Lass mal Retro machen und zwar nur noch. Also,
Howard the Duck kommt. Ich glaube, da musst du keine Angst haben. Ja, ich glaube, selbst wenn Marvel diese Schiene fahren würde und sie austreten würde oder das komplette Potenzial nutzen würde, was Retro sich bieten würde, dann würden sie auf der einen Seite sowas machen wie jetzt. Ja, das stimmt. Aber sie würden ja als Retro auch definieren, zum Beispiel, was in den ersten drei Staffeln, in den ersten drei Phasen gut geklappt hat. Und das heißt, es wird einfach more of the same von so Dingen geben, wie es inzwischen 2008 und 2019 irgendwie passiert ist.
Naja gut, aber wenn man dann irgendwie nochmal gute Einzelfilme dabei hinkriegt oder sowas, dann fände ich das gar nicht so schlecht. Also vielleicht gar nicht so, also Einzelfilme.
Die ja, aber ich glaube deswegen. Also ich glaube, Retro kann da sehr breit gefasst werden.
Ja. Du meintest ja eben noch, dass wir quasi so ein Stück weit kritisiert worden sind. Naja, also Agent Coulson sagt ja auch noch, ich verstehe eure Bewertung, aber ich hätte es auch legitim gefunden, wenn ihr einfach euer subjektives Seherlebnis gewertet hätte, aber das ist ja eure Sache. Ich glaube, bei Instagram gab es noch so 2-3 Leute, die gesagt haben, naja gut, aber wenn ihr die Serie halt nicht gut findet, dann bewertet sie nicht gut. Ich kann das schon verstehen, aber es war ja keiner so richtig böse dafür, dass wir jetzt gesagt haben.
Nein. Ja. Aber ja, aber ist mir nur aufgefallen, dass das eben dann gesagt wurde, hier und da, dann macht es halt schlechter. Aber wir haben halt gesagt, okay, man sieht das, was sie irgendwie geleistet haben. Mhm. Und es ist ja so ein bisschen äquivalent zu dem, was du kennst von Lower Decks.
Ja.
Und eben da weiß ich ja, dass ich habe Lower Decks ja noch gar nicht von Star Trek so intensiv gesehen. Und ich weiß, du feierst das. Und das ist ja eigentlich das gleiche Prinzip. So, und würden wir jetzt eben so tief drin sein, also nicht das gleiche Prinzip, aber es ist ähnlich. Und würden wir so tief drin sein in der Materie, dann hätten wir vielleicht auch diese Serie sehr abgefeiert. Und wir sehen aber, dass da sehr ein Autorenteam saß, was sehr viel weiß, was mit den Versatzstücken spielen konnte und das auch gut gemacht hat.
Ja, also es ist insoweit, nur um diesen einen Satz noch dazu zu sagen, Lower Decks ist insoweit ähnlich, dass es halt bei alten Fans andockt, ne? Die Konzeption der Serie ist aber natürlich eine völlig andere, weil das ist eine eigenständige Serie, die mit sehr, sehr vielen Referenzen arbeitet, aber im Prinzip doch eigene Geschichten erzählt, die auch erklärt werden. Ne? Auf der anderen Seite machen die Gags halt nur Sinn, wenn du irgendwie das Lore kennst, und das ist eben so ein bisschen das Problem. Ja. Rocket Raccoon sagt aber noch was Schönes. Erstmal viel Liebe für deinen Hund. Ne? Das ist von einem Waschbär, ja, das ist auch mal ganz schön, oder?
Ja, der wollte einfach mal auch hier im Podcast auftreten.
Ja,
Jackie wollte einfach mal auftreten.
Genau, also viel Liebe für Jackie an dieser Stelle. Und Rocket Raccoon hat aber auch noch eine schöne Theorie zur Agatha-Serie und sagt, ich tippe ja mittlerweile darauf, dass sie sich mit dem Namen nicht wirklich so häufig unentschieden haben, sondern dass es ein Marketing-Schachzug und voller Absicht war. Zumindest haben sie erreicht, dass die Leute darüber geredet haben. Und das ist ja immer besonders wichtig. Es gibt auch Vermutungen darüber, dass die ganzen veröffentlichten Namen am Ende Episodentitel sein werden und dass der finale Titel wohl Agatha All Along sein soll. Spricht ja auch dafür, dass die ständigen Änderungen geplant waren. Aber ich gebe euch recht, anfangs hatte ich auch eher Sorge, dass das für Chaos bei der Produktion spricht und nicht Gutes bedeuten kann. Lieber Ilka, lieber Rocket Raccoon, finde ich eine schöne Theorie, dass sie die ganze Zeit das Ding umbenennen und am Ende sagen, ha, it was Agatha all along. Also es würde irgendwie auch sprachlich Sinn ergeben.
Und es wird so ein bisschen zum Style passen, glaube ich, auch so wie, also ja, ich bin gespannt.
Ja.
Ich hoffe es sehr, allein schon wegen Catherine Han, einfach großartige Schauspielerin.
Ja, also dann schauen wir doch mal, wie das im Endeffekt läuft. Das war's vom Feedback. Vielen Dank, liebe Leute. Ich weiß, dass wir sprechen jetzt heute keine Marvel-Sachen, außer Arne hat irgendwie in seinen Top 5 Filmen vielleicht einen Marvel-Film drin. Also vielleicht ist ja Howard the Duck da drin. Wer weiß das schon
so? Kann ich jetzt schon auch erwartungsmäßig machen? Nein, ich habe keinen Marvel-Film drin.
Okay.
So, wobei ich bei einer Sache wirklich sehr, aber ich erkläre es gleich, ich habe hier und da mal so einen Querverweis oder es wird mal ein Titel fallen, aber dann nicht als Teil des Top 5s. Ja, Aber deswegen, es wird kein Marvel-Film geben.
Aber um dieses Thema an dieser Stelle abzuschließen, ich erwarte doch sehr viele, viele Kommentare auf unserer Seite, einfach marvel.de. Übrigens, wenn ihr da mal einen Fehler 500 bekommt, aktualisiert einfach nochmal einmal die Seite und dann funktioniert es sofort. Weil natürlich die Top-5-Listen, das ist jetzt natürlich eine Vorlage. Also Leute, wir wollen eure Top-5-Listen lesen. So. Und Volker wird das dann alles zusammenfassen und eine Community-Top-5-Liste machen. Liebe Grüße an Volker. Ich weiß nicht, ob Volker das macht. Vielleicht machen wir es auch selber, weil Volker hört vielleicht nicht die Signale, wer weiß das schon.
Apropos Aero 500, machen wir eigentlich irgendwann an der Seite?
Ja, ja, wir machen irgendwas an der Seite.
Da ist irgendwas, ne? Du weißt da mehr als ich, irgendwas passiert, glaube ich.
Im Hintergrund wird daran geschraubt. Genau. Die Sendeeinheit.
Wir werden so professionell, Menschen. Leute, wir werden so professionell. Wir glauben es selber nicht.
Genau, weil es nicht an uns liegt. Deswegen werden wir.
Es gibt wirklich auch andere Menschen, die gerade arbeiten für uns.
Das ist richtig, das ist richtig.
Das ist absurd.
Genau. Vor allen Dingen absurd, weil wir immer noch kein Geld verdienen und diese Menschen auch nicht bezahlen können. Aber hey, das ist ja alles kein Problem, denn wir können uns Tickets für Taylor Swift kaufen und wochenlang in Urlaub fahren. Also offensichtlich geht es uns gut.
So. Würden wir uns bemühen, könnten wir Geld verdienen.
Auch das.
Also ist alles, es ist hochdramatisch.
So, ich gehe jetzt in das nächste Themenfeld und das ist unsere.
Hast du einen Jingle?
Nee, soll ich?
Produziert?
Nee.
Schade. Wollen wir jetzt live einen so produzieren?
Warte mal, ich mach das gerade. Top-5-Listen.
Du hättest wenigstens, das ist Andi spekuliert, ausfaden können.
Wollte ich, aber ich wollte es ausfaden.
Um dann darüber zu sagen.
Aber
nun die Top 5 von Andi und Arne.
Der Fade hat nicht funktioniert.
Schön.
Arne, womit fangen wir an? Mit den Honorable Mentions? Hast du ein paar oder was? Ich habe nämlich 5. Die ich kurz nennen möchte.
Also wir müssen jetzt mal kurz klären, was hast du für Top 5 gemacht und was habe ich für Top 5 gemacht?
Ja.
Und dann machen vielleicht auch deine Honorable Mentions Sinn. Und bei mir gibt es quasi zu jeder Rubrik, die ich habe, weil ich habe ein bisschen mit Rubriken gearbeitet.
Ja, verstehe ich.
Gibt es dann auch nochmal verschiedene Filme, die ich auch droppen werde, aber die dann eben nur gedroppt werden. Und dann gibt es den eigentlichen Film, der dann da den ich dann in Spotlight stelle.
Auch eine schöne Strategie. Ne? Ich habe das tatsächlich so gemacht, ich habe überlegt, welche Filme wir auf jeden Fall drin haben und welche nicht und sowas und habe dann gedacht, okay, du vergisst garantiert 20.000 Filme und deswegen wollte ich noch so ein paar Herzensfilmen, wollte ich irgendwie noch eine Honorable Mention geben, weil ich denke, okay, die sollten zumindest mal genannt werden, weil ich sie wirklich auch sehr, sehr gerne sehe. Meine Top 5 bestehen aber aus Filmen, die ich mir schon häufiger angeguckt habe und sie auch immer wieder sehr, sehr gern sehe. So, das
sind wirklich Lieblingsfilme von dir.
Genau, das sind wirklich Lieblingsfilme, ja. Und okay. Das gar nicht, weil es so die besten Filme sind, sondern weil sie einfach vielleicht auch einen gewissen, keine Ahnung, irgendeinen Spot in meinem Herzen treffen, den ich besonders gut finde oder sowas. Also ich weiß nicht, ob es die besten Filme sind, aber es sind meine, unter meinen Lieblingsfilmen. Ich habe garantiert wieder was vergessen. Und meine Honorable Mentions sind dann auch schon eben so, dass ich denke, oh, eigentlich müssten die auch schon unter der Top 5 sein. Aber willst du vielleicht, soll ich dann erstmal mit meiner Satzbank dann quasi anfangen?
Nee, weil ich würde jetzt dazu zumindest ergänzen, was meine Top 5 sind.
Ja, genau, richtig.
Weil es, glaube ich, es klingt ein bisschen ähnlich, aber vielleicht doch ein bisschen anders. Ich habe Filme drin, da sind ein paar ist jetzt übertrieben bei 5 Filmen, es sind welche, die ich auch häufiger schon gesehen habe oder immer wieder gern gucke, manche aber auch, die ich gar nicht mehr gesehen habe, aber es sind alles Filme, die mich, und das habe ich jetzt so ein bisschen gemacht, Filme, die mich irgendwann in meinem Leben geprägt haben.
Mhm.
Aus welchen Gründen auch immer. Und dann habe ich so gesehen, die stehen auch alle so für verschiedene Genres und die stehen auch für verschiedene Regisseure. Leider nur Regisseure, keine Regisseurinnen habe ich da drin. Und dann ich habe eine Riesenliste gehabt, wo ich dachte so, Top 5 und frag mich heute nach der Top 5 und dann frag mich nächste Woche nach der Top 5, dann wird die wahrscheinlich ganz anders sein. Und dann habe ich auch überlegt, ne, machst du Lieblingsfilme, machst du irgendwie, was ist das Beste überhaupt? Ich habe ja auch Film und Medien teilweise studiert. Und ja, aber so habe ich jetzt mich darauf committed zu sagen, ich habe jetzt hier gleich 5 Filme, die ich hier benennen werde und die im gewissen Kontext stehen, die mich sehr geprägt haben und immer irgendwelchen Genres zugeordnet werden können.
Aha. Das ist bestimmt auch hochwertigere Filme als ich, muss ich sagen. Aber gut, das ist ganz schön. Vielleicht haben wir aber auch irgendeinen Film gleichermaßen da drin.
Wir werden sehen. Dann mach doch erstmal deine Honorable Five.
Genau, meine Honorable Five, ja.
Und dann danach wechseln wir uns jeweils ab.
Ja, okay. Also meine Honorable Five, das geht auch relativ schnell, weil ich gar nicht so viel darüber sage. Ich würde da auf jeden Fall Gesprengte Ketten nennen, den ich sehr, sehr gerne sehe. Steve McQueen-Film, Kriegsdrama über so eine Truppe, die irgendwie so eine englische Kriegsgefangenentruppe, die von den Nazis eingesperrt wird. Und in diesem Kontext ist es ein witziger Film. Und das ist gar nicht mal so einfach.
Schön.
Der Film wird in England, glaube ich, immer zu Weihnachten geguckt, wenn ich mich richtig erinnere. Das habe ich zumindest mal gelesen. Ich mag ihn sehr, sehr gerne. Es gibt so ein paar ikonische Szenen. Steve McQueen wird dann immer wieder mal in so eine Tonne quasi reingesperrt, beziehungsweise in so einen Container reingesperrt, wenn er wieder irgendeinen Mist gebaut hat und schmeißt dann immer so mit so einem Tennisball irgendwie gegen die Wand dieses Containers. Und das ist eben so eine ganz, ganz klassische Szene, die man, glaube ich, auch 100.000 Mal zitiert hat in irgendwelchen Filmen. Und der gesamte Knet-Animationsfilm Chicken Run, Hennenrennen, ist eine komplette Hommage an Gesprengte Ketten. Das heißt, also der Film heißt auf Englisch The Great Escape, Gesprengte Ketten, solltet ihr euch mal anschauen. Genau, sehr, sehr viel schöne Sachen, sehr, sehr viel traurige Sachen und natürlich der Kosmos, in dem dieser Film spielt, ist auch noch ganz toll.
Das, was mir jetzt sehr leid tut, ist, dass du mich gerade vertriggerst mit, nicht mit Gesprengte Ketten, sondern mit Chicken Run, was mich dann wiederum in den ganzen Bereich der, gut, Chicken Run ist jetzt Knete, aber ich sag wirklich jetzt mal das in den großen, ein großes Feld der Animationsfilme reinpacken und da hat die Kategorie, habe ich völlig außer Acht gelassen vorhin, als ich diese Top 5 zusammengestellt habe, was mich sehr ärgert.
Aber ich nicht, kann ich dir sagen.
Da bin ich aber froh.
Ich würde gerne noch einen Film nennen, den natürlich alle kennt und den Arne und ich wahrscheinlich geguckt haben, als wir gerade ungefähr 18 waren oder vielleicht 17. Es handelt sich um den zweiten Teil der epochalen Kinoreihe Der Herr der Ringe. Es ist nun tatsächlich kein Geheimtipp, aber ich fand, die zwei Türme war der beste Teil der Herr der Ringe-Reihe. Also es war mein persönlicher Eindruck. Ich mochte die Schlacht von Helms Klamm sehr, sehr, sehr gerne. Und aber auch die ganzen Diskussionen im Fangornwald und die Jagd der Orks und sowas, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Du findest die Gefährten besser, oder was?
Ja. Okay. Ja. Also ich finde auch die zwei Türme gut. Ich fand tatsächlich den letzten Teil wiederum fand ich gar nicht so toll.
Ich auch nicht, aber der hat übrigens bei Moviepilot zum Beispiel hat er die bessere Wertung. Das verstehe ich auch nicht so.
Ich weiß, der wird auch, überall ist der immer dann der als der beste Film. Aber ich fand tatsächlich dieses Epische mit der Musik und das hat mich auch nachhaltig, ich habe es auch nicht drin, aber es hat mich nachhaltig beeindruckt. Also die Gefährten, diese Welt aufzumachen, auch wenn man das Buch kennt, das war schon toll. Deswegen, für mich immer hat Gefährten nochmal einen ganz anderen Platz in meinem Herzen als die zwei Türme.
Ganz, ganz toller Film. Da hat mich immer tatsächlich so ein bisschen, die Elben-Szenen haben am Ende haben mich so ein bisschen gestört, weil es so ein bisschen zu psychedelisch für mich ist. Wobei, auch bei die zwei Türme gibt es so ein paar psychedelische Andeutungen, irgendwie wenn Arwen die Zukunft sieht und sowas. Naja, also das ist halt auch irgendwie Teil dieses...
Arwen war doch Liv Tyler, oder?
Liv Tyler, genau. Hm?
Ja, und da hat man nie gewusst, was für eine Rolle die hat.
Naja, Arwen halt. Aber die gibt es in den Büchern so nicht, genau. Dann komme ich zu meiner dritten Honorable Mention. Und das ist tatsächlich der erste Animationsfilm in meiner Gesamtliste, nämlich Aladdin. Ich bin großer Fan der Disney-Meisterwerke aus den späten 80er und 90er Jahre. Also sei es da Lion King, Beauty and the Beast, Ariel und sowas. Aber Aladdin ist tatsächlich mein Favorit, weil ich diesen Film von vorne bis hinten richtig, richtig gut finde. Die Songs richtig, richtig gut finde. Also das ist ja so ein Tim Rice-Ding irgendwie, der da die Songs gemacht hat. Und ja, ich liebe Aladdin. So. Übrigens ja, auch eine Synchro. Dann, die Synchro ist auch ganz, ganz großartig. Ja.
Ja, aber tatsächlich wäre, wenn ich das jetzt nach dieser Was hat mich geprägt, dann ist es ist auch, also dann wäre es halt bei mir The Lion King gewesen.
Mhm, ja, also kann ich voll verstehen. Ich mochte immer Aladdin ein Stück besser und Beauty and the Beast ist auch richtig gut. Also von den.
Das sind halt, ja. Die wussten schon, welche Knöpfe man drücken muss.
Absolut, genau. Dann noch zwei Filme, die eventuell auch Potenzial hätten, unter die Top 5 bei dir zu kommen. Das weiß ich nicht genau. Das eine ist eben The Shawshank Redemption. Dieser Film ist nicht nur tatsächlich ja auf allen möglichen Top 100 Listen auf Platz 1 oder 2. Der Film ist einfach gut. Die Verurteilten heißt er ja auf Deutsch. Ne? Tim Robbins und Morgan Freeman. Großartiger Film. Wer ihn noch nicht gesehen hat, sollte ihn sich mal angucken und verstehen, warum dieser Film überall als einer der besten Filme aller Zeiten genannt wird. Das ist, ist ein Gefängnisdrama.
Ist ein absoluter Klassiker. Ein absoluter Filmklassiker. Den muss man gesehen haben. Das ist wirklich, da gibt es auch keine Diskussion. Den muss man gesehen haben.
Ja, genau. Weil an diesem Film auch wirklich sehr, sehr viel stimmt. Also da, auch das Ende stimmt einfach. Also es ist sehr, sehr stimmig gemacht alles. So. Ich glaube, es ist eine Stephen King-Kurzgeschichte, Shawshank Redemption. Ne? Weiß ich aber gerade nicht genau. Der letzte Film auf der Honorable Mentions Liste ist ein gar nicht so alter Film, nämlich Whiplash von Damien Chazelle. Weil ich Whiplash wirklich ganz, ganz groß finde. Ich fand auch hier The Black Swan von Damien Chazelle schon sehr, sehr gut. Der ist ja auch ein bisschen ähnlich zu Whiplash. Aber Whiplash hat noch mal ein Stück mehr, noch ein Stück mehr Intensität. J.K. Simmons muss
ist einfach großartig.
Ja, also J.K. Simmons in Whiplash ist eine unfassbare Leistung. Der Hauptdarsteller natürlich auch. Ich habe gerade seinen Namen leider vergessen. Aber Whiplash, also es ist ein Film, wie jemand lernt, Schlagzeuger zu sein. So. Es ist ein, vielleicht ja, als Story
das
so ein bisschen.
Teilweise auch sehr weh. Zwischenzeitlich. Das Schöne ist, also ich habe eine Kategorie, ich habe hier auch Musikfilme stehen. So, ah, ja. Und ich habe mich dann aber dagegen entschieden, also wir werden gleich nicht über solche Filme reden wie Whiplash oder wie, aber das kann ich jetzt einfach so anteasen, so wo ich hatte so Once, das hätte ich nämlich dann genommen als den Film, der mich sehr geprägt hat auch, einmal allein schon wegen diesem, also das ist jetzt glaube ich dieser schwedische, also der ist auf jeden Fall aus Skandinavien, ganz toller Film, ganz leiser Film, irgendwie Straßenmusiker, was eine Liebesromanze und mit einem Lied, was alle kennen, wenn man es hört. Und aber es gibt halt andere, Inside Damien Lewis, Crazy Heart. Natürlich, du hast diese Musical-Filme, dann das moderne Musical-Kino mit La La Land. Du hast Born, hier Stars Born, was irgendwie total überraschend war, dass
Lady Gaga
so gut schauspielern kann und B, hier Amicus, wie heißt er denn hier, Bradley Cooper auf einmal so gut Regie führen kann und auch noch schauspielern kann.
Und singen
also das, so und singen und er kann auch noch singen. Also ja. Es ist, ich bin maximal neidisch. Wobei singen kann ich auch. Und die
Konzert in Kabel.
Ja, also wenn wir live sind, dann wenn wir mal live hier wieder mal einen Auftritt haben, also der auch nur
unsere Musical-Folge.
Dann machen wir das. So. Oder auch hier, dann bin ich auch bei diesen, ich bin ja auch ein großer hier, wie heißt er denn? School of Rock, wie heißt er denn?
Jack Black.
Jack Black-Fan.
Jack Black wird eventuell noch eine Rolle spielen bei mir, tatsächlich, muss ich an dieser Stelle
das
sagen.
Das freut mich sehr, weil er spielt bei mir keine Rolle. Also Musikfilme sind eh für mich auch eigentlich ganz weit vorne, kommen aber gleich nicht.
Okay. Ja, also ich weiß nicht, ob du es als Musikfilm definieren würdest, aber vielleicht kommt bei mir noch ein Musikfilm. Mhm. Ja, aber das war meine Honorable Mention. Ich habe mich da auch jetzt auf 5 Leute, ja genau, Sister Act 2 übrigens. ich hab mich da jetzt auch auf 5 beschränkt, weil ich hätte noch ewig weitermachen können. Wenn du einmal das anstößt, ne, dann fallen dir auch tausende von Filmen ein, die du irgendwie noch reinbringen könntest und die du einfach total gern siehst. Ich habe jetzt gerade schon wieder gedacht, als du skandinavisches Kino gesagt hast, ich habe keinen einzigen Film von Thomas Winterberg auch nur in Erwägung gezogen. Das ist schlimm, das geht nicht eigentlich. Also,
ich muss den Disclaimer auch machen. Ich habe hier eine Liste mit Nicht-Hollywood-Filmen. Marvel-Film. So. Und ja. Es gibt ja ganz tolle Nicht-Hollywood-Filme. Und auch die haben es, also auch da gibt es viele Filme, die geprägt haben. Aber die haben es jetzt nicht in diese Auswahl geschafft, was mich wiederum eigentlich sehr nervt, weil natürlich ist nicht nur Hollywood Kino, es gibt so viel gutes Kino, was eben nicht aus Hollywood kommt. Und ich habe leider Gottes jetzt gleich in der Liste keinen, habe das nicht drin. Ja. Wobei ich gar nicht weiß, ob der Klass, der, ich habe gleich einen Film, da muss ich mal checken, ob der nicht doch auch nicht Hollywood ist. Mal gucken.
Na gut, also ich setze da gleich mal wieder an. Aber das waren meine Honorable Mentions. Dann würde ich sagen.
Ich habe einen, na, guck mal, ich habe einen Nicht-Hollywood-Film. Ich habe einen Nicht-Hollywood-Film, deswegen ist alles gut.
Hervorragend. Und ich würde sagen, du fängst jetzt mit Platz 5 an, weil du das ja dann so machst. Oder Platz 5 oder. Ich weiß gar nicht, ich habe die.
Es ist nicht Platz 5. Genau, nein, ja. Es ist bei mir nicht Top 5. Es sind 5 Filme.
Ja.
Ich habe keine Auflistung.
Genau.
Im Sinne von, das ist das, der 5. Platz, das ist der erste Platz. Ich habe 5 Filme genannt. Und die mich geprägt haben und ich habe sie ein bisschen kategorisiert. Ja. Und die erste Kategorie ist Spannung und Action, wahlweise auch Thriller, das war für mich so eine große Kategorie. Und da wäre jetzt so viel, jetzt kommt mein Part, ne? Jetzt, da gibt es halt so unfassbar viel, was man nennen könnte, wenn man an das klassische, krasse, gute Action-Kino denkt. So, da bist du bei Die Hard, dem ersten Film, da bist du bei diesem unfassbaren Speed, was eigentlich so auch so, das war so, wow, John de Bond mit diesem Busfilm, wo du denkst, so, wie kann man das machen, dass man da diesen einfach die ganze Zeit, also bis auf Intro und Ende, die ganze Zeit diesen Bus da alles stattfinden lässt. Du hast die total großartige Jason Bourne-Reihe. Du hast teilweise die Mission Impossible-Filme, ein paar sehr gute James Bond, Heat, was für ein Film.
Also teilweise die Mission Impossible, also okay, John Woo, aber alle anderen waren noch großartig.
Ja, aber genau, es gab irgendwie, der erste war noch sehr gut, dann gab es 2 und 3, das war so, und dann wurde es wieder besser. Du hast, wenn du mal in dem Bereich bleibst, wenn es nur um Thriller-Sachen geht, bist du bei Fincher, Zodiac oder 7 oder Panic Room, also, aber das ist dann weniger Action. Also, da gibt es ganz, ganz viel Tolles. Ich habe mich für einen Film entschieden, den wahrscheinlich viele nicht mehr auf dem Schirm haben werden. Das ist ein Film von Anfang der 90er, 1991, mit einem jungen Kurt Russell. Der ist hier schon mal Thema gewesen, glaube ich, im Podcast. Ich habe das auf jeden Fall schon mal erwähnt.
Die letzten Worte von Walt Disney, Kurt Russell.
Weißt du, welchen Film ich meine denn?
Die Klapperschlange.
Nee, es ist, es gibt ja ein paar Schauspieler. Kurt Russell, Robert De Niro, Donald Sutherland, also du merkst schon, das ist jetzt kein
Rest in Power übrigens, Donald Sutherland, vorgestern gestorben.
Ja, genau. Jennifer Jason Leigh.
Ja, mir klingelt was, aber ich bin gerade nicht dabei. Erzähl uns, was es für ein
Und Film die Regie ist von Ron Howard. Regie-Legende Ron Howard. Oha. Ich habe nur Regie-Legenden heute. Die Musik ist von Hans Zimmer. Also da sind viele Parameter zusammengekommen, die prinzipiell gut sind. Ich habe mich entschieden für Backdraft, Männer, die durchs Feuer gehen. Ein Film über...
Ja, ich erinnere mich.
Ist ein Action-Thriller und irgendwo auch ein bisschen Drama. Es geht prinzipiell um Feuerwehrleute. Natürlich die Feuerwehrmänner in Chicago. Und der Film spielt darum, dass es einen Brandstifter gibt, der am Ende, wir dürfen jetzt, glaube ich, auch nicht so viel spoilern, ne? Also im Endeffekt geht es darum, es gibt
einen Brand. Der Film ist von 91.
Ja, aber vielleicht kennen, also ich finde schon, wenn Menschen jetzt Bock haben, diesen Film zu gucken und ihn nicht kennen, wir müssen jetzt nicht die Pointe, die hinten kommt, irgendwie auflösen. Prinzipiell geht es darum, es ist eine Feuerwehreinheit in Chicago, natürlich mit gewissen Typen an Männern, Junge, die Erfahrenen, die sich gegenseitig natürlich dann irgendwie auch, gibt auch, glaube ich, so eine Vater-Sohn-Story Story und so. Und es geht im Endeffekt, die Handlung ist ein Brandstifter, der Feuer legt. Und das ist, Backdraft ist eine bestimmte Art von Feuerexplosion, wenn ein Feuer schwelt. So, und dann kommt irgendwie durch irgendeine Art und Weise ein Luftstoß, indem du eine Tür öffnest, indem du, und das ist ganz häufig so, wenn du eine Tür öffnest, Luft kommt zu, und dann explodiert dieses Feuer und quasi eine Feuerwalze rennt, rast durch quasi das Gebäude etc. pp. Und sprengt alles in die Luft. Und da hat dieser Film unfassbar eindrückliche, das war auch Meilenstein dieser Action-Kino-Geschichte, ein unfassbar eindrückliche Szenen. Und daneben ist dieser Thriller-Aspekt natürlich auch. Keine Ahnung, wenn man das heute guckt, ob das noch so eindrücklich ist. Aber es hat mich unfassbar geprägt, weil ich bin als kleines, also als junger Arne gesehen. Mhm. Der ist von 91, ja. Ich wahrscheinlich habe ich den 93, 94 mal im Fernsehen gesehen, da war ich 10 oder 11. Und habe danach nicht mehr getraut, Türen zu öffnen. Mhm. So für paar Tage, weil ich immer Angst hatte, oh, wenn da jetzt ein Feuer ist, dann explodiert
ja. Ich erinnere mich auch noch an die Szenen aus dem Film. Ja, genau.
Ja, und das sind wirklich krasse Szenen und es ist ein spannender, extrem spannender, sehr intensiver Film und mit wirklich krassen, sehr eingehenden, sehr nah, da ist ja Ron Howard auch für bekannt, gefilmten Action Szenen. Und das Ding ist, ich war dann irgendwann später mal in den Universal Studios in Los Angeles. Und da gab es zu der Zeit, wo ich da war, eben noch eine Attraktion, die auf Backdraft basierte. So, das heißt, du standest quasi, das war so ein absolutes, so, mich hat der Film so damals so als junger Arne geprägt. Dann war ich irgendwie mit, was weiß ich, 18, 19, 20 da auf einer meiner USA-Touren an der Westküste und war da in diesen LA-Studios und stand dann da in dieser Szenerie einer Lagerhalle, in der die halt mit diesen Mitteln das zum Leben erweckt haben, wie dann auch so Feuerwalzen über dich drüber gegangen sind und so und alles so heiß wurde. Und ja, also deswegen, Backdraft es gibt viele tolle Action-Thriller, Action-Filme. Und das ist einer, wo ich sagen würde, wer den nicht kennt, es lohnt sich, ihn anzuschauen. Mich hat er auf jeden Fall damals sehr geprägt.
Großartig. Schöne, überraschende Wahl tatsächlich. Also Backdraft hatte ich immer, ich habe den irgendwann mal gesehen, aber hatte ich nie so als potenziellen Lieblingsfilm abgespeichert. Aber eine schöne Wahl tatsächlich. Ja, gefällt mir gut. Soll ich weitermachen an dieser Stelle?
Ja, bitte.
Achso, ja, ich muss, Entschuldigung. Ich muss erstmal dazu sagen, ich weiß nicht genau, ob meine Top 5 alle so gut gealtert sind, aber ich habe so viel Herz da drin mittlerweile, dass ich das vielleicht auch gar nicht mehr alles sehe. Mein erster Film ist tatsächlich der einzige Nicht-Hollywood-Film, den ich in meiner Top 5-Liste habe. Es ist ein französischer Film und es ist auch noch ein Animationsfilm. Und dann denkt ihr jetzt, okay, wow, jetzt kommt er irgendwie mit Arthouse-Zeugs oder sowas, aber nein. Es ist ein Film, den ihr trotzdem alle kennt, obwohl es ein französischer Film und ein Animationsfilm ist. Der Film ist unter der Regie von René Goscinny, Albert Uderzo und Pierre Vautrin entstanden. Und dann wisst ihr auch schon, worum es geht. Es geht nämlich um einen Asterix-Film. Und zwar um Asterix erobert Rom von 1976.
Toll. Toll, toll, toll.
Absoluter Klassiker. Der einzige Asterix-Film übrigens, der nicht direkt auf einem Comic basiert. Und ich finde, das sieht man diesem Film an, weil dieser Film selber einfach sehr, sehr viele Ideen hat, die man im Prinzip in einem Comic gar nicht hätte umsetzen können, so wie sie jetzt im Endeffekt im Film gelandet sind. Also, grobe Handlung ist, die beiden Asterix und Obelix müssen sich eine Reihe von unmöglichen Aufgaben stellen, um zu beweisen, dass sie göttlich sind, weil...
ist das denn mit Passierschein irgendwas?
Ja, genau. In Rom diskutiert man darüber, ob diese Gallier Götter sind, weil sie halt ununterbrochen den römischen Legionären da auf die Mappe hauen. Und Cäsar will beweisen, dass sie keine Götter sind und gibt ihnen deswegen ganz, ganz viele neue Aufgaben. Also orientiert sich da so ein bisschen an Herakles, aber sagt, diese Aufgaben sind nicht mehr in, deswegen entwirft er ein paar neue Aufgaben. Und sie müssen dann halt 12 unlösbare Aufgaben erledigen. Die sind dann teilweise, teilweise sind sie ein bisschen einfacher zu lösen, weil Zaubertrank im Spiel ist irgendwie, keine Ahnung, Speer besonders weit werfen gegenüber einem Speerwerfer, der auch wieder, also es sind so Details, ne? Der Speerwerfer, gegen den sie Speere werfen, also unabhängig davon, dass der Speer dann mehrfach um den Erdball rumfliegt und irgendwie die Shoshonen aufmuckt, die dann denken, dass ihnen jemand den Krieg erklärt hat. Dieser Speerwerfer hat wie jeder Mensch zwei Arme, aber der rechte Arm ist unglaublich groß ausgebildet und der linke hängt einfach nur am Körper hinab, weil er braucht er ja nicht. weil er ist ja Speerwerfer, er wirft ja mit dem rechten Arm. Also es gibt so ein paar Details in diesem Film, die einfach so großartig, also dieser Film ist einfach unglaublich detailverliebt. Und es, diese zwölf Aufgaben, die die da lösen müssen, ich liebe sie alle, weil jede einzelne Aufgabe irgendwelche klugen Ideen hat. Du hast gerade schon das bekannteste im Prinzip angesprochen, das ist so eine surreale Bürokratiehölle, die sie aufbauen. Ja. Das Haus, das Verrückte macht. Der Passierschein A38 ist auch so ein Meme, was, glaube ich, in die deutsche Kultur auch sehr, sehr stark eingegangen ist. Also wenn irgendwas wieder nach sinnloser Bürokratie klingt, dann sagt wieder, brauchst du wieder einen Passierschein A38. Ne? Sie beginnen mich mit ihrem Hafen zu nerven. Das ist natürlich auch dann an dieser Stelle eine clevere Satire, die Bücher auch nicht so immer so haben. Also die Bücher sind natürlich auch oft satirisch und kritisieren irgendwelche Sachen, die wir heutzutage haben, im Gewand der Gallier. Aber das macht dieser Film nochmal ein Stück weit mehr. Die Animationen sind natürlich sowieso charmant, lebendig, total typisch für die beiden Macher und die beiden, die dann eben ja auch die Regisseure waren. Synchronisation ist ganz, ganz hervorragend, gefällt mir großartig. Du hast ganz, ganz tolle Figuren, also nicht nur natürlich die Gallier, die sowieso schon eingeführt worden sind. Nein, du hast auch so einen großartigen Notar, der die ganze Zeit nebenher läuft, Gaius Pupus, ich liebe ihn. Und auch alle möglichen Leute, denen die auf dem Weg begegnen, sind ganz, ganz toll. Keine Ahnung, der Koch, der Elefant gefüllt mit Oliven serviert. Es gibt alles. Ich liebe diesen Film und ich kann ihn mitsprechen von vorne bis hinten und schaue ihn mindestens einmal im Jahr und habe dabei auf jeden Fall wieder einen guten Abend. Asterix erobert Rom, auf jeden Fall ein Platz in meiner Top 5 und du hast natürlich völlig recht, es ist kein Ranking innerhalb dieser Top 5, es ist einer meiner Top 5 Filme, Punkt.
Ist es, gibt's die eigentlich irgendwo? Also ich finde es eine super Wahl, großartig, ganz toll, Asterix und Obelix in den Zeichentrickfilmen. Aber gibt es die eigentlich irgendwo zu sehen?
Ich weiß nicht. Auf Sat 1 mit Schnee habe ich sie immer gesehen.
Ja, ich weiß auch. Aber es war immer die Heimat von, mittlerweile glaube ich, Kabel 1 eher. Aber das würde mich mal interessieren, ob es die eigentlich irgendwo gibt.
Also ich habe den tatsächlich als DVD und da ich mit meiner PlayStation 5 noch DVDs abspielen kann, könnte ich ihn dann da immer gucken. Aber ich gucke mal gerade bei dem schönen Portal werstreamt.es, ob es den irgendwo im Streaming gibt. Aber da das gerade ein bisschen länger dauert, kannst du auch gerne schon deine Nummer 4 darstellen in dieser Zeit.
Nee, guck mal, weil ich brauche dich halt dann wieder so ein bisschen zum Raten.
Ah, okay. Ja, aber also du, die Internetverbindung oder die Seite werstream.de.
Dann lass es, Leute, findet es heraus und schreibt es in die Kommentare.
Genau.
Ja. Lass es, Andi.
Ja, ich lass es.
Wir kommen zu einer nächsten Kategorie und die habe ich mal als Kult bezeichnet.
Ah, okay. Da war ich ja auch gerade schon unterwegs.
Es gibt ja so die Label, ne, diese Kultfilme. Und warum ist irgendwas Kult? Keine Ahnung. Aber irgendwie, wenn man sich zurückerinnert, dann gibt es wirklich so Filme, wo man denkt so, ja, das ist Kult. Und dann ist immer so fällt einem sofort ein, denn Kult ist immer Pulp Fiction.
So. Mhm, ja.
Also für viele ist das Kult, weil einfach auch Quentin Tarantino da eine andere Form der Erzählweise und was weiß ich. Und allein diese Szene, wo John Travolta und Samuel L. Jackson da am Anfang als über den Big Mac sich lange unterhalten, ja. Le Big Macke. Und dann am Ende da diese Schießerei haben. Also, und dann gibt, und da, weil wir auch in der letzten Folge, glaube ich, über Being John Malkovich gesprochen haben, Film von 1999. Auch ein absoluter Kultfilm eigentlich. Und dann gibt es so Regisseure, die eigentlich Potenzial haben für absolute Kultfilme, wo ich einfach sage, die haben mich einfach geprägt in ihrer Laufbahn, die sind Kult.
Ja.
Und bevor ich jetzt da näher drauf eingehe, würde ich sagen, der Film, den ich jetzt bespreche, ob du drauf kommst, ist ein Jahr vor Being John Malkovich, der ist ja übrigens von Spike Jones, rausgekommen und da spielen so Menschen mit wie Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi, Julian Moore, Philip Seymour Hoffman. Und jetzt müsstest du eigentlich wissen, welchen Film ich meine.
Übrigens, die meisten von diesen Schauspielern habe ich auch in meinem nächsten Film, der ein Jahr später erschienen ist. Ist es The Big Lebowski?
Natürlich, ja. Ist es von den Coen-Brüdern, die ich abgöttisch verehre, wo ich ja immer noch wünschen würde, dass die mal einen Marvel-Film und MCU-Film drehen. Ethan und Joel Coen, die einfach ganz viele ganz tolle Filme gemacht haben. No Country for Old Men, Burn After Reading, Serious Man und eben 1998 The Big Lebowski. Das war, weiß ich, war Oberstufe oder kurz vor der Oberstufe irgendwie da. Dann habe ich Abi gemacht, 2-1. Überhaupt Ende der 90er Jahre sind, also überhaupt in den 90er Jahren so rückblickend tolle Filme rausgekommen und auch gerade da in der Zeit in den 90er Jahre. Und The Big Lebowski war einfach einer dieser Filme, der hat irgendwie, den hast du halt immer auch referenziert in der Oberstufe. Ja. Also irgendwer war immer der Dude. Und du hast, ich wusste dann, was ein White Russian ist, so, und wir haben sehr viele White Russian getrunken. Ich habe seitdem nicht mehr so viele White Russian getrunken.
Komisch.
Aber, weil es auch, ja, in mir schmeckt es auch ehrlicherweise nicht so, weil, ja. Und das ist einfach so, und finde, wenn sich etwas in den Sprachgebrauch so sehr eingepflegt hat wie der Dude, der von Jeff Bridges gespielte Dude, dann ist das ein Kultfilm. Und das ist ein absoluter Kultfilm. Wer ihn nicht kennen soll, bitte gucken. So eine irrwitzige, wirklich unfassbar irrwitzige, aber dabei so gechillte, maximal entspannte Story. Ja, und es geht im Endeffekt um eine klassische Verwechslungsgeschichte. Es geht, und allein der Anfang, wo am in der Opening-Sequenz, wo quasi zwei Männer zum Dude in die Wohnung kommen, weil sie ihn für den halten, der quasi ihnen Geld schuldet, glaube ich, war das, oder Drogen irgendwie veruntreut hat, keine Ahnung.
Drogen.
Und aber dann er es eigentlich nicht ist, weil der Lebowski hat halt noch einen Namensvetter und der ist es eigentlich. Und ihm dann mit dem Kopf ins Klo stecken und währenddessen auf seinen Teppich urinieren. Und es ist einfach, also es klingt jetzt, man muss es gesehen haben, was dann sich danach alles entspannt, das Zusammenspiel zwischen einfach Jeff Bridges, John Goodman und Steve Buscemi ist unfassbar. Es ist so lustig. Es hat viel mit Bowling auch zu tun.
Ja, hat sehr viel mit Bowling zu tun.
Es ist unfassbar geil.
Ja.
Und den habe ich tatsächlich auch noch öfter geschaut. Der ist immer noch so auf der Liste. Den kannst du immer noch gucken und denkst dir so, was haben die beiden Coen-Brüder da eigentlich geraucht, als sie das Drehbuch geschrieben haben?
Coen-Brüder sowieso kann man uneingeschränkt jeden Film gucken. Also ich fand selbst, keine Ahnung, als später Catherine Zeta-Jones und den sie da später gemacht haben, fand ich auch super. Also ich finde Coen-Brüder uneingeschränkt gucken. Ich weiß nicht, ob Fargo noch kommt bei dir, aber Fargo sollte man auch gucken zum Beispiel.
Also, ja, aber der kommt nicht.
Kommt nicht, okay. Aber finde ich großartige Wahl. Und es passt so gut zu meiner nächsten Wahl, weil Cast. Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman, John C. Reilly, William H. Macy, Alfred Molina, aber halt auch Tom Cruise. Aber es ist kein Tom Cruise-Film. Und ich glaube, es ist der einzige Film, den Tom Cruise je gemacht hat, der kein Tom Cruise-Film ist. Es ist ein Paul Thomas Anderson-Film. Großartiger Regisseur, muss man immer wieder sagen. Sein Erstlingswerk, dieser Porno-Parodie, wie hieß der denn nochmal? Habe ich vergessen. Auf jeden Fall Paul Thomas Anderson, großartiger Regisseur. Und ich habe in meiner Liste auf jeden Fall Magnolia aufgenommen von 1999.
Ist aber auch harte Kost.
Ist harte Kost, genau. Man kann im Prinzip sagen, es ist ein Stück weit gar nicht so unähnlich zu deiner Wahl mit dem Dude und Big Lebowski, aber halt auf der anderen, auf der düsteren Seite. So. Also das ist halt ein episches Drama und der Film ist total komplex erzählt. Mehrere miteinander verwobene Geschichten und Charaktere. Alles in einem Zeitraum von 24 Stunden. Also es geht unter anderem eben um den von Tom Cruise gespielten Frank T.J. Mackey. Das ist im Prinzip ein Pickup-Artist beziehungsweise ein Motivationsredner für Männer, so der denen erzählt, wie sie Frauen erobern können. Mit einer intensiven Performance, und dafür hat Tom Cruise tatsächlich eine Oscar-Nominierung bekommen. Julianne Moore als verzweifelte Frau eines sterbenden Mannes, der von Jason Robards gespielt wird, Philipp Seymour Hoffman ist der Krankenpfleger dieses sterbenden Mannes, der irgendwie versucht, den letzten Wunsch seines Patienten zu erfüllen. John C. Reilly ist ein Polizist, der sich in Claudia, das ist eine drogensüchtige junge Frau, verliebt. William H. Macy ist das ehemalige Quizkind Donnie Smith, der aber dann irgendwo vom Blitz getroffen worden ist und deswegen nicht mehr schlau ist, was das Einzige war, was er konnte. Dann ist da noch Jimmy Gator, das ist ein kranker Quizshow-Moderator mit sehr, sehr dunklen Geheimnissen. Und all diese Leute kommen zusammen und es kreuzen sich die Geschichten dieser Charaktere und es ist ein unglaublich guter Film, der dann unterlegt ist von einem großartigen Soundtrack. Soundtracks spielen bei meinen Filmen eine sehr, sehr große Rolle. Soundtrack von Amy Mann. Und dieser Soundtrack verwebt sich dann auch noch in die Story dieses Films, sodass er irgendwann in einem gemeinsamen Song endet, dieser Film, beziehungsweise gipfelt. Wobei das noch nicht der Hauptgipfel ist. Der Hauptgipfel ist dann noch ein bisschen abstruser. Aber dazu sage ich jetzt mal nichts. Guckt euch diesen Film an, Magnolia. Natürlich ist es harte Kost. Natürlich muss man sich dann vielleicht mal einen verregneten Tag aussuchen oder sowas und denken, okay, ich verliere mich jetzt auch in diesem Film, aber es geht mir vielleicht trotzdem gut. So, das wäre ganz schön, wenn ihr irgendwie dann auch jemanden bei euch habt, bei dem ihr sagen könnt, okay, lass uns mal gerade drüber sprechen, was da gerade passiert ist. Es ist ein Kunstwerk. Es ist ein reines Kunstwerk und ich liebe diesen Film. Ich habe ihn bestimmt schon 20 Mal gesehen und ich kann ihn immer wieder sehen, weil es einfach, keine Ahnung, es berührt ganz viele Dinge in mir. So, Magnolia von Paul Thomas Anderson von 1999. Ja.
Toll. So, wir bleiben in den 90er Jahren.
Ja, finde ich gut.
Es ist unser Jahrzehnt anscheinend. Wir kommen zur, ich bin jetzt im Science-Fiction-Bereich. Mhm. Und das wäre jetzt natürlich naheliegend, wenn wir irgendwas Star Trek-mäßiges machen, weil wir beide nun mal auch große Star Trek-Fans sind.
Ja, aber kein Star Trek-Film kann uns in diese Top 5 geraten. Also wenn, dann überhaupt Star Trek 4, aber nein, Star Trek
4. Ja, aber ich habe ja gesagt, Sachen, die mich geprägt haben. Ja, so. Und okay. Ehrlicherweise, ich weiß noch, wie ich damals als großer Star Trek-Fan, der ja auch später erst eingestiegen ist, der dann irgendwie die Raumschiff Enterprise mit Jean-Luc
Next Generation.
Irgendwie dann gesehen hat, Next Generation, und dann irgendwie den Sprung ins Kino und dann diesen First Contact, der einfach ein wirklich guter Film war.
Ja, stimmt.
Und also man könnte, also das war auch ein Film, der mich nachhaltig beeindruckt hat, auch in seiner ganzen auch Stringenz und auch teilweise Witz, aber eben auch ja, wirklich guten Storytelling und den beeindruckenden, für Star Trek damals beeindruckenden Action-Szenen. Mhm. Und deswegen, aber nee, der ist jetzt nicht da. Mhm. Ist auch ein Riesenfeld. So, du hast das Weltraum-Science-Fiction, du hast das Science-Fiction, also mein Gott, hier Zurück in die Zukunft und so. Ne? Mhm. Also da gibt es ja ganz viel. Du hattest diese ganzen Weltraumkatastrophensachen mit Armageddon und Deep Impact und was es da alles gab, auch in den 90er Armageddon. Jahren. Hier Independence Day.
Oh ja,
ja.
Oh ja.
Solche Sachen. Und oder die ganze Alien-Reihe, bist ja schon in den 80er Jahren, glaube ich, da fing das ja an. Also da ist ja ganz, ganz, ganz Menge möglich. Dann absoluter Film, Klassiker, Kultfilm. Auch Kultfilm, aber auch Filmklassiker, sehr anspruchsvoller Film, die kommt aber jetzt auch nicht hier, Odyssee im Weltraum 2001, ja, mit dem besten Filmschnitt aller Zeiten, wenn da die
der geworfene Knochen zur Raumstation wird.
Wird so, also da habe ich auch viele Seminare zu gehabt, genau zu diesem Schnitt. Ich komme zu einem sehr ruhigen Science-Fiction-Film und der ist etwas, was in der, naja, Denis Villeneuve war später mit Arrival, aber ich bin in einem Film,
darf ich raten?
Ja.
Contact mit Jodie Foster.
Natürlich. 1997, Contact mit Jodie Foster. Ja. Ein Robert Zemeckis-Film, deswegen gar nicht so abwegig, dass ich hiervon auch Zurück in die Zukunft und so spreche. Du guckst diesen Film und das ist ein Film, den ich auch immer wieder gucken kann. Und der hat mich auch, der zieht einen irgendwie so in seinen Bann, weil das eine ganz andere Art von, da ist eine Bedrohung irgendwie auch, da ist eine totale Spannung in dem Film. Und er zeigt halt, wie die Welt damit umgeht, wenn es tatsächlich eine Art von außerirdischen Kontakt gibt, so, wo man irgendwie Audios einfängt und Jodie Foster ist eine Wissenschaftlerin und eben was das mit der Bevölkerung macht und wie so eine Mischung aus, das ist auch, das ist so ein komplex, ein unfassbarer komplexer Film, hinten raus sehr philosophisch, kann man mögen, muss man nicht mögen, mit einzelnen sehr guten Spezialeffekten,
ja.
Also aber sehr unterschwellig und am Ende einfach sehr humanistisch, sehr schönes Ende. Leute, schaut euch an und wer Jodie Foster mag, wird den Film eh mögen. Daneben Matthew McConaughey, was ganz lustig ist, weil Matthew McConaughey ja später auch in einem sehr wichtigen, gewichtigen Science-Fiction-Film eines gewissen Christopher Nolan mitspielen wird. In der Interstellar, wo auch Anklänge eigentlich zu diesem Contact von 1997 irgendwie drin sind. Also toller Film, der auch eine große, also ich finde in seiner ganzen Art eine große Wirkung auf viele weitere Filme auch gehabt hat dann, ja, danach. Genau. Toller Film.
Warum es Arrival gibt, kann man nicht verstehen, wenn man Contact nicht gesehen hat, glaube ich. Also den Denis Villeneuve Arrival-Film.
Ja.
Ich muss da sagen,
damals. Ich habe Dennis Villeneuve gesagt. Ich meinte Denis.
Whatever. So. Ja. Aber als ich damals im Kino war bei Contact, war ich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Aber auch nur, weil ich glaube, ich vorher, ich meine, Independence Day kam vorher, ne? Und dann irgendwie habe ich gedacht, oh geil, kriegst du jetzt einen nächsten Independence Day, wieder so ein schönes Science-Fiction-Ding. Und dann, der ist dann doch sehr, sehr ruhig und sehr, sehr schwer, Contact, ne? Und dann habe ich ihn erst beim zweiten und dritten sehen, habe ich eigentlich gesehen, was das für ein guter Film ist. So.
Ja. Deswegen, also es ist in der ganzen Reihe dieser ganzen, genau, der kam in dieser ganzen Phase, Armageddon, Deep Impact, ne, das waren die Filme, wo irgendwie die Welt immer zerstört wird, weil irgendein Komet kommt. Du hattest die Aliens und dann dachtest du, okay, es muss irgendwas Krachendes, Lautes werden und es war halt was ganz anderes, aber eben nicht weniger eigentlich spannend und ja, er ist ein schwerer Film, also ja, schwer von der Thematik halt ein, es ist gediegener Film, ist ein deeper Film auch irgendwo.
Finde ich eine ganz, ganz tolle Frage.
Ist jetzt nicht schwer zu verstehen.
Nein, ja, wobei die Message nachher und mit diesem Portal und sowas, es ist nicht ganz so einfach, glaube ich. Also ich glaube, Independence Day ist einfach zu verstehen.
Definitiv.
Du hast jetzt die ganze Zeit gesagt, ja, 90er sind unser Jahrzehnt. Ich habe tatsächlich jetzt keinen 90er-Film mehr. Ich habe aber als nächstes einen Film von 1957. Tatsächlich. Und da möchte ich.
Nein, damit, du hast jetzt.
Doch, vielleicht haben wir denselben.
Nein, du hast jetzt.
Aber
nein.
Damit möchte ich jetzt ausdrücken, ich war eine Zeit lang wirklich ganz, ganz großer Fan von Kammerspielen. Ich habe alle möglichen Kammerspiele geguckt. Ich habe mir Hitchcock angeguckt mit Rope, ne? Leiche zum Dessert und sowas, ne? Der ja auch philosophisch super interessant ist. Was ich, den Film, den ich jetzt mit reingenommen habe, ist ganz klar Die 12 Geschworenen, weil ich liebe diesen Film von vorne bis hinten.
Ich habe auch gerade zum Glück gesehen, dass es die. Ich hab einen Film, der noch früher ist, deswegen alles gut.
Die 12 Geschworenen von 1957, es gibt, glaube ich, ein Remake aus den 90ern, der soll auch nicht so schlecht sein, aber ich kenne nur den aus 57 und ich finde den Film von 1957 einfach ganz, ganz großartig. Ziemlich, ich glaube, es gibt eine Szene außerhalb eines geschworenen Saals, aber im Endeffekt ist es im Prinzip ein Kammerspiel, so, von 12 Leuten. Der englische Titel dieses Films ist 12 Angry Men. 12 Leute, die quasi geschworen in einem Gerichtsprozess sind. Und von Sidney Lumet ist der Film und Henry Fonda ist der Hauptdarsteller. Wobei du gar nicht so erkennst, wer der Hauptdarsteller ist, weil es halt 12 Leute sind. Also du erkennst es schon, aber es sind halt 12 Leute, die dann doch irgendwie auch alle so ein bisschen ja, eine Rolle spielen. Und sie kriegen aber auch keine Namen. Das sind alles nur Geschworene. Also Geschworener Nummer 5, Geschworener Nummer 8, das ist Henry Fonda und sowas. Spielt Jack Lookman mit, den kennt ihr vielleicht alle als Quincy, noch wenn ihr in den 90ern irgendwo im Fernsehen geguckt habt. Ja, da sitzen 12 Leute in einem stickigen, engen Juryraum an einem heißen Sommertag und müssen über das Schicksal eines jungen Mannes entscheiden, der des Mordes an seinem Vater angeklagt wird. Und es wirkt zunächst wie eine total klare Sache. Alle sind anfangs für schuldig, relativ klare Dinge. Sie überlegen sich schon, was sie denn machen, wenn sie gleich nach Hause gehen. Und ein einziger, nämlich Geschworener Nummer 8, hat Zweifel. Das Problem ist, diese Geschworenen müssen ein Urteil bilden und das muss einstimmig sein. Das heißt, dieser Geschworene Nummer 8 sagt, naja, lass das nochmal bitte gründlich überdenken. Und die haben alle keinen Bock. So. Jeder muss dann im Prinzip seine eigenen Vorurteile irgendwo mal über Bord werfen, beziehungsweise sie zeigen sich in hitzigen Diskussionen, diese ganzen Vorurteile. Und das ist ganz, 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 ganz großartig. Wir sehen da unterschiedliche Perspektiven, wir sehen da unterschiedliche Emotionen, die alle in so einem Juryraum aufkommen können. Und dieser Film spielt nahezu komplett in diesem Juryraum. Also unfassbare Spannung, unfassbare Intensität. Wir haben da Kameraeinstellungen, die, glaube ich, auch irgendwann wahrscheinlich in so einem Seminar, was Arne irgendwann mal belegt hat, bestimmt gezeigt werden könnten. Wir haben Lichteinstellungen, die großartig sind, die veränderte Dynamiken zeigen. Die Dialoge sind bestialisch gut. Es ist wirklich ein Psychogramm von 12 alten Männern so, oder mittelalten Männern oder sowas. Und ein Plädoyer für Gerechtigkeit. Also wenn ihr euch irgendwann mal so einen wirklich sehr, sehr alten Schinken geben wollt, der aber gar nicht so John Wayne-mäßig für große Landschaften und große Emotionen und sowas ist.
Kein Western.
Nee, sondern einfach nur mal ein Kammerspiel von 1957, das euch aber fesseln wird, ich verspreche es euch, dann klickt da mal drauf und guckt euch mal diesen Film an. So, es ist mehr als nur ein Gerichtsthriller, es ist für mich vielleicht, also vielleicht ist es der Film in meiner Liste, der auch aus objektiven Kriterien heraus eigentlich der beste Film ist, den ich wahrscheinlich auf dieser Liste habe. So, ja.
Ganz großer Film, kann ich nur bestätigen, es ist ein Klassiker der Filmgeschichte. Und ich hatte zum Beispiel eine Seminarreihe, die hieß Klassiker der Filmgeschichte.
Da kam er wahrscheinlich drin vor, ja.
Da kam er drin vor. Ich habe gleich einen anderen Klassiker der Filmgeschichte. Und das ist erst mein letzter Film, den ich präsentieren will. Okay. Ich habe jetzt einen anderen Film. Wir sind bei dem Bereich, deswegen, ich musste mich entscheiden, ich hatte gerade gesagt, Musikfilme wäre ein Genre gewesen, die mich auch wirklich geprägt haben, weil ich das immer mag, wenn Menschen singen, auch so modernere Sachen, auch so ganz kitschige Sachen. Ich fand diese Fox-Serie, jetzt komme ich nicht auf den Namen, es gab das High School Musical bei Disney.
Glee.
Und es gab Glee und ich muss sagen, es hat mich auch abgeholt. Ja, sorry.
Ich auch.
So,
ich auch.
Natürlich so eine Mischung aus Coming of Age auch. Und aber dann dachte ich so, genau, Coming of Age, vielleicht das. Und dann bin ich in die Coming of Age-Schiene gerutscht, weil mich da auch ganz viele Filme natürlich sehr geprägt haben. Serien auch, aber eben auch Filme. Mhm. Gibt dieses 50 Days of Summer, auch ein ganz großartiger. Eine ganz großartige Rom-Com Coming of Age-Geschichte. Bitterböse eigentlich auch ein bisschen. Also ganz toll. Aber auch dann dachte ich mir so, es gab mal andere Filme. Ich bin wieder in den 90er Jahren, weil mich das natürlich alles auch in der Schulzeit dann geprägt hat. Und dann gab es auch die wirklich sehr dunklen eigentlich Coming-of-Age-Drogensachen. Mhm. So, und eine sehr berühmte Drogensache, Danny Boyle wirst du kennen, 96, Trainspotting, habe ich aber auch nicht genommen. Nein. Ich bin ein Jahr zuvor und mit einem sehr unbekannten.
Kids, oder?
Und dann gab es Kids, genau, es gab Kids, auch, da bin ich auch noch nicht.
Ah, da bist du auch nicht, okay.
Aber der war auch, da bin ich auch nicht. Ja. Denn ich bin, Kids tut richtig weh.
Kids ist brachial und grausam.
Ja. Brachial und tut weh und ist grausam. Und deswegen, der hat mich abgeschreckt. Der mich wirklich wahnsinnig emotional beeindruckt hat, weil er einfach nicht so haut drauf ist wie Kids, aber wirklich sehr intensiv inszeniert ist und einem Schauspieler zum Superstar gemacht hat. Wenn ich jetzt sage Leonardo DiCaprio, weißt du, welchen Film ich meine?
Gilbert Grape?
Nein, Jim Carroll.
Oh, den kenne ich gar nicht. Den kenne ich, glaube ich, gar nicht.
In den Straßen von New York. 1995 ist ein sehr unbekannter, also ich kenne ihn.
Entschuldigung. Ja.
Ich kenne den Regisseur nicht. Das basiert auf dem autobiografischen Roman von einem Schriftsteller und Musiker namens Jim Carroll, der genau das dann eben beschreibt, was er so in den Straßen von New York erlebt hat. Das Ganze ist dann ein bisschen in die Basketball- und Sportschiene noch verlegt worden und du hast halt eine Geschichte und DiCaprio spielt besagten Jim Carroll, der eben in seiner Zeit als 13-Jähriger erhält er sehr renommiertes, weil er ein Basketballtalent ist, an der Highschool, ein sehr renommiertes, einer sehr renommierten Highschool, ein Stipendium. Und dann beginnt eine Geschichte zusammen mit einem Freund von ihm, der heißt Mickey, wo es um Drogen, um Sex, um Verbrechen, um Gewalt geht. Und gerade diese Drogen, diese Entzugsszenen, das, die Spirale dessen, wie es sich immer weiter in den Abgrund alles dreht, mit dann Entwicklungen und Szenen, die eben sehr verlustreich sind. Das ist, wenn man das gesehen hat, auch als Junger, als Jugendlicher, das nimmt einen absolut mit. Und wo Kids halt immer wieder eine Schippe drüber ist, finde ich, und Trainspotting ja auch Richtung Satire. Ja, die Satire ist nicht richtig, aber
ja, doch, ist auch Satire, finde ich.
Ja, ja. Trainspotting geht ja nochmal so ein Trainspotting, muss ich auch mal an Klo denken, weil man halt, weil ja der eine da im Klo verschwindet, ist Jim Carroll halt eine Studie, unfassbar gut gespielt eben von Leonardo DiCaprio. In der Inszenierung sehr konventionell eigentlich, aber die Schauspieler machen es halt wett. Und sehr, sehr, sehr beeindruckender Film. Für mich damals gewesen. Ein Film, den ich danach nicht mehr häufig gesehen habe. Also den guckst du auch nicht freiwillig sehr gern, weil er auch weh tut. Aber hat mich, also ja, ist ein Film, der mich auch sehr geprägt hat. Deswegen, das ist das ist halt eben nicht so typisch, also deswegen so ein bisschen, ja, am Ende ist es kein klassischer Coming-of-Age-Film, so, aber es ist halt ein Film, wo es um Jugendliche, um Jugend geht in schwierigen Umgebungen, die immer mehr den Kompass verlieren, die durch Drogen, durch was auch immer wegkommen in eine Spirale, die sehr ungut ist und ja, Jim Carroll in den Straßen von New York.
Okay.
Ich glaube, Originaltitel, und das ist ganz absurd, ich finde, da passt der Titel in Deutsch tatsächlich besser als der Originaltitel ist The Basketball Diaries.
Mhm.
Was ich absurd finde, weil ich finde den deutschen Titel tatsächlich viel besser.
Ja, manchmal ist das so. Ne? Weil, ja, vielleicht hätte man sich das in den Straßen von New York dann irgendwie noch streichen können. Ne? Also das, wenn es einfach die Geschichte von Jim Carroll ist, dann kannst du auch Jim Carroll nennen irgendwie, oder? Aber habe ich tatsächlich nicht gesehen. Schreibe ich jetzt auf meine Liste, wobei diese, also du hast ja schon gesagt, Kids muss man sich auch nicht mehr als einmal geben.
Kids habe ich, glaube ich, sogar. Kids bin ich immer mal rausgegangen, wieder reingekommen. Ja. Also da habe ich eine ganz schlechte Erinnerung, als wir da mal mit ein paar Leuten Kids gesehen haben. Ich fand es echt nicht cool.
Ja, das geht mir meistens irgendwie bei Drogenfilmen so. Also weil ich kann da irgendwie nicht so richtig andocken. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Aber trotzdem, ja, vielleicht schreibe ich mir mal trotzdem auf die Liste, wenn ich mal irgendwie richtig gute Laune habe und die verlieren möchte oder so. Wer
weiß das schon so genau. DiCaprio, Mark Wahlberg, Juliette Lewis.
Mark Wahlberg, der Draco. Damals wahrscheinlich noch als Marky Mark unterwegs war, 1995. ja, ich werde versuchen, die Stimmung wieder aufzulockern, denn bei mir kommen jetzt im Prinzip noch zwei Kind of Komödien. So. Und ich fand's
Hangover.
Genau, Hangover 1 und 2 übrigens. Nochmal ein Klappfall. Nein. Nee, auf mein vierter Film auf dieser Liste ist tatsächlich eine Art Musikfilm, muss man sagen. Und hier kommt auch Jack Black wieder, den du eben mal kurz angesprochen hattest, allerdings nur als Nebendarsteller. Der Hauptdarsteller ist John Cusack und jetzt weißt du vielleicht schon, von welchem Film ich rede. Der Film ist von Stephen Frears aus dem Jahr 2000 und der Film heißt High Fidelity. Und vielleicht erklärt auch meine Liebe zu diesem Film High Fidelity und auch zum Buch High Fidelity, die Buchvorlage von Nick Hornby, das ich auch sehr, sehr gern mag. Ich weiß, es ist ein bisschen problematisch. Vielleicht der Film auch, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich, vielleicht erklärt das auch meine Liebe zu Top-5-Listen. Denn im Prinzip geht es in High Fidelity, zumindest im Buch, sehr, sehr stark um Top-5-Listen. Und auch im Film geht es ein bisschen darum. Also im Endeffekt geht es um John Cusack, Rob Gordon, der hat einen kleinen Plattenladen in Chicago, der heißt Championship Vinyl und hat so ein paar komische Angestellte, unter anderem Jack Black halt. Und dem geht's gerade nicht so gut, weil er gerade eine Beziehung in den Sand gesetzt hat und reflektiert seine bisherigen gescheiterten Beziehungen in einer Top-5-Trennungsliste. Lässt er die Revue passieren. Ich liebe das sehr, weil es einerseits witzig ist, weil es scharfsinnig ist, so weil Nick Hornby einfach ein sehr, sehr guter Beobachter ist, mit einer sehr, sehr männlichen Perspektive, das muss man eben dazu sagen, aber weil es auch sehr, sehr emotional ist, weil es um Liebe geht, weil es um Verlust geht, weil es auch um die Selbstsuche in Beziehungen geht. John Cusack bricht in dem Film ständig die vierte Wand und spricht direkt mit dem Publikum. Das macht das Ganze irgendwie noch ein bisschen persönlicher, weil irgendwie man das Gefühl hat, okay, der spricht jetzt gerade mit mir, in meinen 20ern zumindest irgendwie. Also, der Film ist 2000 rausgekommen, aber in den 20ern habe ich diesen Film, glaube ich, pro Monat ungefähr einmal gesehen, weil es einfach ein extrem, irgendwie der hat sehr, sehr gut zu meinem Leben gepasst immer. Und der Soundtrack ist großartig, das kann man nicht anders sagen. Und wenn du Musikjunkie bist oder gute Geschichten magst oder einfach Top-5-Listen magst, dann liest das Buch vielleicht von Nick Hornby oder guck dir diesen wirklich großartigen Film an. Ich liebe auch einfach John Cusack. Also John Cusack ist einfach ein toller Darsteller irgendwie. Und weiß nicht, warum der jetzt so verloren gegangen ist irgendwie. Haben wir aber letzte Woche, glaube ich, schon drüber gesprochen. Warum ist er so verloren gegangen? Ne? Naja, High Fidelity unter meinen Top 5 Filmen. Vielleicht bist du überrascht? Ich weiß es gar nicht.
Ich muss tatsächlich zugeben, ich kenne den Film, aber ich habe ihn noch nie gesehen.
Ah, okay. Also der, im Gegensatz zu dem Film, den ich noch nicht gesehen hatte aus deiner Liste, muss ich sagen, High Fidelity macht zumindest gute Laune.
Da muss ich dir recht geben. Ja. Ich schreibe ihn nochmal auf und werde ihn hoch priorisieren, dass ich ihn sehen kann. Die Frage ist jetzt folgende. Du hast jetzt, glaube ich, noch, das hat jetzt mal so ein bisschen rausgehört, ein Comedy-Film.
Ja, nicht ganz Comedy, aber es ist zumindest
auch. Oder du hast einen launigeren Film?
Ja, genau. Ja, das kann man sagen.
Und ich habe einen. Ich weiß gar nicht. Komm, ich mache einfach. Dann machst du am Ende, hebst die Stimmung wieder.
Okay.
Also, wir kommen jetzt in die Kategorie, weil ich es nun mal auch studiert habe, Filmwissenschaften und Medienwissenschaften unter anderem, ja. Und Filmdramaturgie und hast du nicht gesehen. Und natürlich gab es tatsächlich eine Vorlesungsreihe, die Klassiker der Filmgeschichte hieß, die man belegen musste, was aber wirklich auch toll war, weil man einfach viele Filme, die man vorher nicht kannte, dort gezeigt bekommen hat und auch verstanden hat, warum das Meisterwerke ihres Genres sind. Und ich bin jetzt auch in den 50er Jahren und bin sehr happy, dass ich hier einen Film habe, der eben auch nicht Hollywood-Kino ist, sondern europäisches Kino ist, genauer genommen ein französisch-italienischer Film mit einem gewissen Yves Montand.
Okay.
Weißt du es schon?
Nee, ich glaube sogar, dass ich den Film nicht kenne. Deswegen, ich bin total gespannt jetzt, ehrlich gesagt.
Es ist ein Film, der übrigens in diesem Jahr zum zweiten Mal ein Remake erfahren wird.
Aha.
Also wir haben dieses Jahr einen Film, der genauso auch heißt wie der Originalfilm von 1953. Diesmal natürlich ein Hollywood-Film. Und wir haben aber diesen Film, der wurde auch schon mal 1977 quasi noch mal mit Roy Scheider in die Kinos gebracht. Ich rede von einem Film mit dem Namen Lohn der Angst.
Okay. Schon mal gehört? Nein, tatsächlich gar nicht.
Nee. Lohn der Angst ist ein absolut harter, konsequenter Action Psychodrama Thriller. Ein Meisterwerk seines Genres, eigentlich auch ein Roadmovie. Da gehen so viele verschiedene Aspekte ein. Der Film der ist gedreht in Frankreich, spielt eigentlich in einem südamerikanischen Dorf oder in Südamerika. Und es geht darum, dass dort Outlaws und Ausgestoßene aus den USA und Europa, Gelegenheitsarbeiter, irgendwelche gestrandeten Abenteurer, Ex-Knackis und Kriminelle in irgendeinem südamerikanischen Dorf sitzen, wo eine gewisse Southern Oil Company der einzige Arbeitgeber am Ort ist und alle hoffen immer ein bisschen irgendwie Arbeit zu bekommen und sonst vegetieren sie da rum. Und das, ich muss dazu sagen, wer diesen Film gucken möchte, und ich kann es nur empfehlen, diesen Film zu gucken, aber er entspricht nicht den Sehgewohnheiten, wie wir sie heute kennen, weil die ersten 20, 30 Minuten sind so unfassbar langsam und lethargisch. Man spürt die Hitze in diesem Dorf, man spürt die Perspektivlosigkeit in diesem Dorf. Und es ist so unfassbar wichtig, um zu verstehen, warum dann 4 Menschen danach auf eine Art Todeskommando gehen. Wenn was passiert ist, an einem 500 Kilometer entfernten Ort, an einer Erdölquelle, kommt es zu einer verheerenden Explosion. Also diese Erdölquelle brennt. Und sie kann halt nur dieses Feuer kann nur quasi eingedämmt werden durch eine andere Explosion. Dafür müssen aber aus diesem Ort, wo wir gerade waren, das 500 Kilometer entfernt ist, muss Nitroglycerin durch die südamerikanische Pampa-Dschungel-Unwägbarkeiten transportiert werden, um eben dorthin zu kommen, wo es gebraucht wird. Wir sind in den 50er Jahren.
Ja.
Und dann machen sich halt 4, werden halt Abenteurer gesucht, die mit zwei verschiedenen Lastwagen, die vollgepackt sind auf dem hinten mit Nitroglycerin eben auf, um diese 500 Kilometer zu schaffen. Und das ist der ganze Film. Du bist bei diesen 4 Leuten in jeweils 2 Lastwagen dabei, die versuchen, alle Unwägbarkeiten zum Trotz irgendwie es zu schaffen, dass das Ding nicht gerade explodiert, wenn sie gerade in diesem LKW sitzen. Mhm.
Klingt ein bisschen wie Mad
Max. Und das ist, dieser Film hat ganz viel beeinflusst. Das ist unfassbar spannend, wenn du Schweißperlen siehst, wenn du wieder mal siehst, okay, eine ausweglose Situation, wie wollen sie das jetzt packen? Das Ganze, also die Leute werden halt gecatcht damit, dass sie halt ganz viel Geld kriegen, wenn sie es denn schaffen. Eine bitterböse Pointe am Ende. Natürlich, also wirklich ein unfassbar spannender, für die damalige Zeit aufwendig gedrehter Film, der sich einfach darum rankt, dass 4 Outlaws, 4 Abenteurer versuchen, lebend eine gewisse Strecke zurückzulegen und nicht dabei in die Luft zu fliegen. Und das ist präzise. Du merkst die Angst, du merkst die auch im Endeffekt Erniedrigung, die sie erfahren durch das, in das, was sie sich selbst gebracht haben. Krass, einfach ein krasser Film. Mhm.
Lohn der Angst, habe ich tatsächlich ja wirklich noch nie gehört. Und du meinst, ich soll mir dann auch diesen Schinken aus den 50ern angucken und nicht das Remake, oder?
Also das Remake aus den 70er Jahren mit Roy Scheider, was übrigens unfassbar gefloppt ist. Mhm. Sorcerer heißt der, glaube ich, auf Englisch. Wird auch sehr, sehr gut bewertet. Ist aber zu der Zeit, damals war er, glaube ich, seiner Zeit voraus. Der neue jetzt, der jetzt aus Hollywood kommt und jetzt im Sommer als Sommerblockbuster, irgendwie als kurzer Sommerblockbuster im Kino ist, keine Ahnung. Ich gehe davon aus, dass er das, was es ausmacht damals, jetzt nicht so einfangen kann und dass sie da auch nochmal ein paar Action-Chips natürlich drauflegen. Ich würde jedem empfehlen, sich diesen 50er-Jahre-Film anzuschauen. Man muss, wie gesagt, sich ein bisschen drauf einlassen, weil es ein bisschen andere Sehgewohnheiten sind. Es ist am Anfang gerade sehr langsam erzählt, aber es hat seine Berechtigung, weil nur dann verstehst du, warum sich 4 Menschen auf diese Todesfahrt überhaupt einlassen. Du musst halt das spüren, dass die Menschen komplett in einer trostlosen Umgebung sind und das spürst du halt auch. Und ich würde es empfehlen. Ich würde mir das geben, sich diese 2 Stunden da anzuschauen. Ja, weil es ist ein Meilenstein. Es ist ein Meilenstein der Filmgeschichte. Und viele andere Filme referenzieren darauf.
Okay, also ich schreibe mir auf meine Liste und ja, ich habe schon, ist wahrscheinlich auch nicht so lang, ne? Die Filme aus den 50ern, die sind dann irgendwie oft nur so 90 Minuten oder sowas, ne?
Doch, der ist lang, der ist lang, der ist 148 Minuten.
148, okay, wow. Ja, gut, ich glaube, da muss ich mal in der Stimmung sein. Ich mal einen 148-Minuten-Film aus den 50ern angucke, der wahrscheinlich dann auch wirklich ein bisschen anders erzählt ist, so als heute. Aber das hast du ja auch schon gesagt. Ne?
Ja, aber glaub mir, sobald sie unterwegs sind, super spannendes, für damalige Verhältnisse auch also mit Action-Elementen, mit Thriller-Elementen, mit charakterliches Drama. Es ist, du bist gebannt. Du bist wirklich gebannt, auch wenn es ein Film ist, der 1953 veröffentlicht wurde.
Okay. Ich komme mit meiner Top 1 zu dem ungefähren Gegenteil dieses Films. Das kann man vielleicht sagen. Also allein auch schon, weil das natürlich eine sehr, sehr kreative Wahl von dir ist, weil irgendwie ein Film, der eben kein Hollywood-Film ist aus den 50ern, das ist natürlich sehr, sehr kreativ. Meine Wahl ist tatsächlich nicht so kreativ. Ich nehme in diese Top-5-Liste bei mir einen Film auf, der für meine Generation irgendwie so der Indie-Film war, auf den sich irgendwo alle einigen konnten. Und vielleicht bin ich da an dieser Stelle noch irgendwie sehr populär einfach unterwegs und war halt auch jemand, der sich auf diesen Film einigen konnte. Und
Donnie Darko?
Nee, aber fast. Aber sehr, sehr ähnlich. Ja, ich habe diesen Film bestimmt schon 30, 40 Mal gesehen. Das ist kein Spaß, weil er einfach vom Gefühl her genau das ist, was ich relativ häufig brauche. Der Film ist ein Erstlingswerk von einem Comedy-Darsteller, den wir alle sehr, sehr gut kennen, als Hauptdarsteller von Scrubs. Das ist nämlich der Film von Zach Braff aus dem Jahr 2004 und es ist der Film Garden State.
Was für ein Soundtrack.
Ja, genau. Also genau, was für ein Soundtrack. Deswegen habe ich schon eben schon gesagt, Soundtracks spielen bei mir bei Filmen sehr, sehr oft eine sehr, sehr gute Rolle. Wenn du großartige Soundtracks hast, dann stimmt oft schon die Stimmung dieses Films. Und Zach Braff hat eigentlich in all seinen Filmen großartige Soundtracks. Auch bei Scrubs ja irgendwie sind großartige Soundtracks dabei. Das spielt bei Zach Braff immer schon eine große Rolle. Der Film ist mit Natalie Portman und Peter Sarsgaard noch. Ian Holm spielt den Vater von Zach Braff. Also Ian Holm ist ja der Bilbo Beutlin aus den Herr der Ringe-Filmen, da schließt sich der Kreis. Und Garden State ist so eine Indie-Perle. Wie gesagt, da können sich irgendwie alle so ein bisschen drauf einigen, die diesen Film in dieser Zeit auch gesehen haben und ungefähr in diesem Alter waren. Die Story ist, dass ein junger Schauspieler namens Andrew Largeman 9 Jahre nach, also der kommt nach dem Tod seiner Mutter nach 9 Jahren erstmals wieder in seine Heimatstadt in New Jersey. Und der ist völlig emotional betäubt hat eben von seinem Vater Medikamente verschrieben bekommen, Lithium, das ihn völlig emotional betäubt und er setzt das dann ab, um irgendwie den Tod seiner Mutter zu fühlen. So. Und beginnt dabei schon langsam wieder sich selbst zu finden. Das klingt jetzt erstmal total düster, ist es aber gar nicht. Der kommt irgendwie in seine alte Hood, trifft seine alte Leute, die irgendwie da so hängen geblieben sind, während er da irgendwie, nach L.A. gezogen ist, sind die halt irgendwie in seiner kleinen in seinem kleinen New Jersey-Dorf hängen geblieben und machen da halt so komische Sachen. Also sein bester Kumpel ist irgendwie mittlerweile Grabräuber, also arbeitet auf dem Friedhof und klaut irgendwie den Leichen da, Schmuckstücke. Dann lernt er noch Sam kennen, eben Natalie Portman in einer ganz, ganz großartigen Rolle. Die ist sehr, sehr unkonventionell. Also, die hat auch emotionales Gepäck mit, aber die freunden sich an und bringen sich gegenseitig zum Lachen und Andrew lacht dann endlich mal wieder, weil er halt das Lithium abgesetzt hat und verliebt sich in Sam. Und das ist eine ganz, ganz großartige Liebesgeschichte, weil sie halt einhergeht damit, dass er überhaupt wieder was fühlt. Und mit Gefühlen natürlich auch völlig überfordert ist und nach seiner Identität sucht, weil er die bis dahin die ganze Zeit betäubt hat. Das alles klingt ganz, ganz düster, ist es aber überhaupt nicht. Es ist ganz, ganz entspannt und locker erzählt und es macht sehr, sehr viel Spaß. Allein schon, wenn, keine Ahnung, Sam ihm das erste Mal The Shins vorspielt, die eben mit in diesem großartigen Soundtrack mit mehreren Liedern vertreten sind, und er dann fühlt, was sie fühlt, wenn sie diesen Song hört. So. Und ich liebe diesen Film von vorne bis hinten. Für ein paar absurde Ideen, aber vor allen Dingen für das Gefühl, was dieser Film von vorne bis hinten ausstrahlt, kumulierend in einem großen Schrei über einem Steinbruch. So. Mehr sage ich dazu nicht. Guckt euch diesen Film an, wenn ihr ihn nicht gesehen habt, aber die meisten von euch werden ihn wahrscheinlich gesehen haben. Außer, wenn ihr vielleicht erst 2004 geboren seid oder später vielleicht sogar erst, dann könntet ihr diesen Film natürlich verpasst haben, weil ihr eine ganz andere Sehgewohnheit auch wieder habt. Aber ich glaube, der Film funktioniert heute auch noch. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Ja.
Definitiv.
Garden State von 2004.
Da haben wir doch eine interessante Liste hier.
Ja. Also es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht tatsächlich. Also es war ganz, ganz toll. Das können wir irgendwann wiederholen mit einer anderen Kategorie, vielleicht sogar mit einer Filmkategorie oder irgendwann mal mit Serien oder mit was auch immer. Also das können wir irgendwann mal wiederholen, wenn wir ein bisschen wieder Zeit haben. Wobei wir natürlich jetzt bald auch mal wieder Richtung Marvel gucken, denn wahrscheinlich steht bald mal ein Marvel-Mezzo an.
Ja. Ja, wir werden jetzt in den kommenden Wochen uns sukzessive, wobei vielleicht noch mit einem Umweg, dass wir schon mit einer Serie mal, einer Serienfolge anfangen, aber dann sukzessive auf Deadpool einstimmen. Wir wollen ja Deadpool 1 und 2 sehen und ein bisschen, nicht intensiv, aber besprechen, was wir davon halten. Denn wenn wir uns nochmal erinnern, ich glaube, du hast ja einen auf jeden Fall gesehen. Ich habe, glaube ich, einen halb gesehen. Und werden uns dann eben immer mehr Richtung dem großen Sommer-Blockbuster von Marvel vorarbeiten und dazwischen und hier und da ja ein bisschen dann nochmal vielleicht was vorproduzieren, aber auch eine Pause nochmal haben, ja, weil du unterwegs sein wirst und wir dann ja mit der eigentlichen Deadpool-Besprechung dann starten werden, wenn du zurückkommst, den Film gemeinsam schauen werden und dann dazu aber dann nächste Woche mehr, wenn wir so ein bisschen genauer anteasen werden, was wir wann wie machen werden.
Genau, und ihr haut jetzt in die Tasten und schreibt eure Top 5 Filmliste in die Kommentare. Aber könnt euch auch irgendwann mal ein bisschen rückmelden, wie euch diese Folge jetzt gefallen hat oder was ihr euch so in Zukunft vielleicht noch an Sonderfolgen auch von uns wünscht. Weil wir werden ja, wenn wir dem Disney-Konzern glauben wollen, immer wieder längere Phasen haben, in denen es einfach keinen Marvel-Content gibt. So. Genau. Und dann erzählt uns doch mal, was ihr sehen wollt, außer dass wir jede einzelne Folge der alten Netflix-Serie besprechen. Arne, es hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche dir einen schönen Abend und ich hoffe, die Fußballergebnisse, die du jetzt gleich checken werdest oder vielleicht noch die letzten Minuten gucken kannst, die werden dir gefallen. Marat Jod, schwing der Hut.
Keine Ahnung, ich werde sehen.
Ja.
Wir werden sehen. In diesem Sinne, liebe Leute, denkt an meine Tickets.
Genau, denkt an Arnes Tickets und mein Pony. So. Tschüss.
Tschüss.